Hallo Dre.
Moin.
Sehr, sehr cool, dass du da bist, denn ich habe die Weiten des Internets durchsucht nach einer Person, die würdig genug ist, mit mir über Spyro 1 bis 3 abzunörden, und ich bin endlich fündig geworden. Danke, dass du heute da bist. Und ihr werdet euch fragen, wer ist denn Dre Games? Das ist ein fantastischer YouTuber, den ich entdeckt habe, der vor allem sehr viel nostalgischen Content macht, sich sehr viele Spiele anguckt und einfach, es ist eine wohlige, warme Decke, wenn man deine Videos schaut. Deswegen ist es mir umso eine größere Freude, dass du heute hier bist. Danke dafür.
Ja, sehr vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls, hier zu sein bei deinem großartigen YouTube-Kanal. Hab mich da auch ein bisschen durchgeklickt und ich muss sagen, dass der Content mir sehr gefällt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Rückblick auf die Spyro Games.
Seht ihr mal, das ist also freut mich, dass ich dir auch eine Freude mache. Wir machen uns ja alle gegenseitig eine Freude. Ist das nicht Wahnsinn? Und wenn man über Spyro redet, dann fange ich immer schon an zu grinsen, weil das einfach so ein wohliges Gefühl in mir erzeugt. Das ist meine Kindheit. Und ja, dank auch des Remakes von Toys for Bob müssen wir gar nicht mehr diese PS1-Schinken spielen, sondern wir können das alles in super cooler Grafik mit wenig Ladezeiten spielen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eines der besten Spiele aus meiner Kindheit. Würdest du denen zustimmen oder gibt es sowas noch Krasseres?
Ja, also Spyro gehört auf jeden Fall zu den Top-Spielen der PlayStation-Ära, würde ich mal sagen. Wenn man an Spyro denkt, dann denkt man natürlich gezwungenermaßen irgendwie auch an Crash Bandicoot. Die sind ja sehr eng miteinander verwoben. Auch die Spiele haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber da würde ich dir auch zustimmen, im Bereich Jump'n'Run, Spyro, sehr, sehr cool. Vor allem auch mit der offenen Welt. Das gab es so vorhin ein Jump'n'Run gar nicht so wirklich. Sehr, sehr coole Games.
Ja, das ist, ich finde, die beiden können ja super koexistieren, ne? Bei Crash hast du wirklich mal diesen Hindernisparcours, das sind diese sehr linearen Level, das ist für mich unglaublich ein Wettbewerb, ne, meiner Skills. Und Spyro ist mehr so ein Chill-Game, ne? Da kann ich die Welten erkunden, da kann ich sammeln. Es geht in Spyro viel ums Sammeln und im Crash Bandicoot musst du Skill haben. Ich finde es schön, dass man für Spyro nicht unbedingt viel Skill haben muss, beziehungsweise es sind unterschiedliche Skills. Aber genau, die beiden können sich die Hand geben. Crash Bandicoot vom faszinierenden Naughty Dog, die mittlerweile eine Last of Us machen. Jetzt sind sie an einem neuen Sci-Fi-Game dran. Und Insomniac Games von Spyro, die haben sich ja mittlerweile auch gemacht. Die sind jetzt bei den Spider-Man-Games und hängen jetzt noch an einem Wolverine-Spiel, von dem ich unbedingt neues Gameplay sehen möchte, aber ich muss mich immer noch gedulden. Das ist ärgerlich, aber beides fantastische Studios. Du bist damit auch herzlich eingeladen, dass wir über Crash Bandicoot reden, aber lass uns heute erstmal über Spyro sprechen. Vorab, Spyro 1 von 1998, Spyro 2 dann von 1999 und Spyro 3 von 2000. Also das haben die ja in Affenzahn jedes Jahr ein neues Spiel rausgehauen. Hast du einen Favoriten von den dreien?
Boah, tatsächlich muss ich sagen, Spyro 1 ist mein Favorit. Also alle drei Games sind sehr, sehr cool. Viele mögen auch den dritten Teil sehr gern, vor allem wegen den Sub-Gameplays. Da muss man sagen, muss man es halt mögen. Aber für die Leute, die einfach nur die ganz normalen Spyro-Games ohne wesentlich viel Backtracking betreiben möchten, ist Spyro 1 einfach die hervorragende Wahl. Und genau.
Spyro 1, okay, das ist jetzt ein interessanter Vote. Weil ich finde den toll. Ich muss persönlich sagen, ich finde den ein bisschen sperrig. Vor allem, du hast nicht so wirklich so eine. Ich finde, der ist so ein bisschen kühl, ne? Du hast in Teil 2 hast du noch diese ganzen Intro-Filmchen, du kannst diese Welten voll fühlen. Ich fasse es dir ganz kurz zusammen. Ich finde Teil 1 deswegen immer so ein bisschen sperrig, weil ich mich da sehr einsam fühle, weil wenn ich gerade nicht mal Drachen aus irgendwelchen Kristallgefängnissen befreie, bin ich da ziemlich allein, jetzt mal abgesehen von den ganzen Gegnern. Würdest du mir zustimmen, dass du dich auch allein fühlst oder stört dich das gar nicht in Teil 1?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Darüber habe ich gar nicht so genau nachgedacht. Aber vielleicht liegt das eher daran, weil ich eher ein ruhiger Mensch bin. Und man hat es auch mal ganz gern, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit umgeben ist von viel Personen oder Stress. Und ich glaube, das tut dann einfach der Seele gut, einfach mal so ein bisschen in eine andere Welt abzutauchen. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt. Also tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, fühlt man sich wirklich allein. Vor allem da war ja noch gar nicht Jäger, also Hunter und die anderen Charaktere waren da ja noch gar nicht. Außer die, wie du das halt angesprochen hast, die versteinerten Drachen. Und da an dem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das stimmt schon.
Deswegen, ne, das ist plötzlich ab Teil 2 ist das plötzlich dann krass, ne, wenn das so gewissermaßen schon fast so ein Cartoon-Network-Seriendrift hat, ne, mit ganz vielen lustigen Gags und so. Und auch diese Gags bleiben in Teil 1 ja komplett aus. Mhm. Also sie sind alle drei komplett untereinander unterschiedlich. Ich würde sagen, Teil 3 ist tatsächlich mein Liebster. Ich habe die jetzt alle noch mal durch die Trilogie noch mal gespielt. Und die bauen ja wirklich aufeinander auf. Und du hast in 3 dann irgendwelche wirklich absurden Mini-Level in den Leveln, wo du Skateboard fahren kannst. Und das ist für mich so der Peak. Das ist für mich so der Spyro-Peak, dass ich wir können darüber streiten, ob die Level immer allesamt so kreativ sind, aber ich finde, bei Spyro 3 haben sie die Formel einfach perfektioniert.
Ja. Also da muss ich auch mal kurz einwerfen, dass die Skateboard-Level haben mir auch sehr, sehr gefallen. Vor allem das allererste Skateboard-Level, das, damit ist einfach so viel Nostalgie verbunden. Diese Eidechsen zu fangen, das macht einfach richtig viel Spaß. Und auch die anderen Skateboard-Level da. Ich glaube, das dritte Level war so ein Rennen, da musste man so ein Wettrennen machen.
Ja, ja.
Auch absolut genial. Auch generell das Moveset finde ich auch viel, viel besser als in Teil 1, muss ich sagen. Weil Spyro konnte ja am Ende nochmal mit Dreieck so einen Sprung nach oben machen. Oder auch diesen Bauchklatscher, den konnte er im ersten Teil auch noch nicht. Finde ich viel, viel besser. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist der, also diese ganzen Sub-Gameplays, ne? Also mit dem Känguru, mit Sheila, mit Bird und dem Yeti. Also man kann es halt auch feiern, wenn man diese Abwechslung mag. Aber in meinem Fall wollte ich einfach nur die ganz normalen Spyro-Level spielen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Ansonsten sind die Level auch alle durchweg genial. Bis auf die Fluglevel, muss ich sagen.
Oh ja. Wundert euch nicht, wir wollten gar keine Struktur haben. Wir mögen das schön chaotisch. Finde ich interessant. Also ich lese jetzt schon raus, du hast es gerne, du bist gerne allein, du bist gerne der einsame Wolf in dem Sinne. Also du magst den Spyro mehr Dark Soulsig. Und wenn plötzlich dann Spyro das A-Team hat, mit einem Känguru, mit einem Pinguin, mit einem Yeti, mit einem Affen, das ist wirklich das A-Team, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber dann ist dir das alles schon zu voll, da bist du nicht Protagonist genug. Fühle ich? Verstehe ich, widerspreche ich dir und mal gucken, ob ich dich überzeugt bekomme, dass du Spyro 3 am besten findest und ob vielleicht du es schaffst, dass ich Spyro 1 am besten finde. Vielleicht kriegen wir das hin. Und Spyro 2 ist dann einfach in der Mitte.
Ja, Spyro 2, muss ich auch sagen, finde ich sehr, sehr gut. Was mich gewundert hat, ist, ich bin ja immer jemand, der versucht, die 100% pro Level direkt abzuschließen. Das war ja auch so ein Grund, warum Teil 3 nicht direkt machbar war, weil man konnte erst die anderen Charaktere in der nächsten Welt freischalten und da musste man quasi nochmal zurück, um das eine Level nochmal zu vervollständigen, zum Beispiel mit Sheila,
ja,
mit
dem Känguru. Ja, das erwähnt, genau.
Genau. Und da war es so, auch in den Teil 1 und 2, dass die Gems, dass die direkt aus den Gegnern gedroppt worden sind, aber im Teil 2 war das nicht so. Das hat mich so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Ich habe da nochmal geschaut und das auch nochmal gespielt, die Trilogie. Und also da war das wirklich so, die haben keine Gems gedroppt, die Gegner. Warum?
Nee, die haben diese einzelnen Fünkchen gedroppt, damit du irgendwelche Power-Tore aktivieren konntest, ne? Power-Tore
genau.
Flugfähigkeit, für Feuerfähigkeit. Es ist für mich in Teil 2 immer jedes Mal irritierend, droppen die nicht Gems und Dings? Aber
nee,
du würdest sagen, die droppen gar nichts. Also die droppen nur diese kleinen Fünkchen.
Genau, da war es so, du musst zum Beispiel, es gibt so eine Passage, wo du kommst in einem Bereich nur nach oben, indem du so eine Rampe aktivierst. Und dann steht da zum Beispiel 14. Also du musst 14 Gegner gekillt haben.
Genau.
Genau, und dafür waren die halt da, das, was du gerade beschrieben hast, mit diesen Kreisen, Kristallkreisen, die dann gedroppt kommen. Aber die Gems, habe ich extra nochmal drauf geachtet, waren nicht dabei. Zumindest in den PlayStation 1-Teilen nicht.
Okay, das Duell ist Spyro 1 gegen Spyro 3. Und warum ist Spyro 2 eigentlich das Schlechteste von allen? Weil man da keine Gems kriegt. Und wir machen diese Liste ewig weiter.
Also ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann wirst du mich, glaube ich, killen. Aber ich finde teilweise Spyro 2 am zweitbesten. Das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Also beispielsweise Spyro 1, wenn Spyro 1 jetzt 100% hat, hat Spyro 2 jetzt irgendwie 95% und Spyro 3 93%. Also das ist alles auf hohem Niveau. Ne?
Es ist mir immer noch 7% zu gering. Also okay. Aber nee, finde ich ja
find aber
ich
nur mal, also, um klarzustellen, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. Ne?
Okay, das könnte ich in Prozenten gar nicht ausdrücken. Aber mit Spyro hat es mit Prozenten ja sowieso nicht, weil es so meistens über die 100% auch irgendwann hinausgeht, weshalb man diese 120, 117 irgendwas Prozent hat. Also das ist halt super witzig. Was man bei Spyro sagen kann, was es halt so faszinierend und toll macht, ist, wir sind immer Juwelensammler. Ne? Am Ende möchte man alle Juwelen eingesammelt haben. Deswegen muss man auch schön gucken, dass man auch keinen roten Einer-Juwel rumliegen lässt. Dann müssen wir permanent auch immer Sachen sammeln, um weitere Welten freizuschalten. In Teil 1 sind es die versteinerten Drachen, dann sind es irgendwelche magischen Kugeln in Teil 2. Teil 2 ist schon wirklich strange. Und in Teil 3 sind es halt eben Dracheneier. Und das ist einfach, ne, du hast so verschiedene Sammelebenen, alles einzusammeln und dir diese Welten zu erkunden. Und die haben sich halt auch über die Zeit weiterentwickelt, weil du hast in Teil 1 nur Level, die du erkundest. Und in Teil 2 hast du schon richtige Geschichten in diesen Leveln, dass du irgendein Problem mit Abschluss des Levels löst, bis du dann diese Zusatz-Mini-Level von Teil 3 hast. Also je nachdem, wie man es gerade möchte. Was ich mich jetzt so frage, Spyro 1, wir hatten schon mal darüber geredet, ob wir ein Ranking machen möchten, aber das ist noch viel zu aufwendig, aber trotzdem, gibt es eine Hub-Welt in Spyro, die für dich die beste ist, und gibt es ein Level, das für dich das beste ist? Nur damit ich jetzt ungefähr den Geschmack von dir mal kennenlerne.
Also du meinst jetzt auf alle Teile verteilt, oder?
Nee, also, erstmal nur eins.
Spyro 1, ja, auf jeden Fall. Da, ich habe mir nämlich auch parallel ein paar Notizen gemacht, weil da sind so viele Level und durch die Namen, da kommt man so ein bisschen durcheinander. Aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finde, also ein direktes Level ist Dark Hollow. Direkt aus der ersten Welt, Level 2 müsste das sein. Einfach wegen der Atmosphäre. Ne, also das ist, dieses Level vermittelt einfach so einen coolen Vibe, dieser lila, dunkle Himmel und damit diesen Fackeln, die angehen. Ich muss sagen, das ist ein sehr einfaches Level, aber diese Atmosphäre, die finde ich einfach legendär in diesem Level.
Das ist dieses, das ist das bei Nacht, ne? So ein bisschen bei Nacht im Wald, ne?
Ja, genau.
Ja. Genau, das befindet sich nämlich, also du sprichst von der Artisan-Hub-Welt, ne? Die Spyro-Level sind ja immer in irgendwelchen Hub-Welten, und das ist ja tatsächlich das, was sich auch hinter diesem Labyrinth befindet, wo man dann erst dieses Tor findet. Finde ich einen richtig guten Vote, weil was ich bei den Leveln immer toll finde, ne, es ist ein unterschiedliches Wetter, es ist eine unterschiedliche Tageszeit und es sind einfach immer jeweils sehr individuelle Gegner und natürlich der Soundtrack. Der Soundtrack ist einfach Das ist Kindheit in meinen Ohren. Teil 1, was mich immer permanent auch als Kind schon gestört hat, dass alle Level englische Titel haben. Ne, das haben sie dann erst ab Teil 2 eingedeutscht, deswegen habe ich da immer so, das war für mich als Kind, das nicht wirklich viel Englisch konnte in dem Alter, war das immer so ein bisschen suspekt. Und ich weiß nicht, ob in Teil 1 die Hub-Welten mich irgendwie mehr mitgenommen haben als die normalen Level, ne? Weil du hast bei Artisan, hast du ja, das finde ich ja krass gemacht bei Teil 1, jede Welt ist ja quasi nach Berufen unterteilt, weil die Drachen anscheinend unterschiedliche Berufe haben und die Artisan, das sind mehr so diese Magier, wenn ich recht informiert bin, Peacekeepers waren Militär, Magic Crafters waren Magier, ich weiß gar nicht, wofür genau. Die Artisan so bekannt waren. Beastmakers haben mit Viechern rumexperimentiert und Dreamweavers waren halt die träumenden Drachen. Das fand ich cool, weil jede Welt hatte so seinen eigenen Look. Aber hattest du das Gefühl, dass du noch genügend Abwechslung hattest? Ich manchmal das Gefühl hatte, Mini-Level haben auch Hub-Welt eigentlich immer wieder gespiegelt. Also eigentlich ist es alles eine riesige große Welt mit unterschiedlichen Korridoren.
Ja, also da muss ich auch mal kurz sagen, darüber habe ich gar nicht noch so genau nachgedacht. Und zwar die einzelnen Oberwelten, dass die auch ein eigenes Thema haben und auch mit der Benennung der Level. Also dass der erste Teil, also bei meiner Recherche, als ich mich hier noch ein bisschen vorbereitet habe bei der Zuweisung der ganzen Level, sind die teilweise wirklich auf Englisch. Und das hat mich irritiert, weil ich habe da nochmal im Gameplay reingeschaut, also ich habe das nochmal auf meinem Zweitkanal nochmal Let's Played zu 120% und da waren die Namen auch alle Englisch und ab dem zweiten Teil war es aber Deutsch. Deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, also das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ja, also warum das so ist, gute Frage. Aber
deswegen meine ich, er ist so sperrig. Der Teil 1 ist so, also er hat definitiv seine Stärken. Es gibt Sachen, die ich in Teil 1, wo ich finde, hat Teil 2 und Teil 3 nicht mehr hinbekommen, aber es ist auf Englisch. Die Endgegner sind immer so ein bisschen weird. Toasty, Dr. Shemp, Blowhard, also diese Gegner fand ich immer total austauschbar, zumal wir es mit irgendwelchen random 5 Gegnern zu tun haben, bevor wir mal gegen Nasty Nor kämpfen können. Okay, in Teil 3 mussten wir auch gegen irgendwelche random Gegner treffen, aber die waren irgendwie, also das Teil 1 ist mir nur Toasty hängen geblieben. Drei Schafe, die nicht so tun, als seien sie Schäfer.
Da muss ich auch mal kurz einwerfen, was mega spannend ist, finde ich. Als Kind, als ich das gespielt habe, da habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass das Bosse sind. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Level.
Ja, richtig, ne? Die werden nicht inszeniert, also, die werden wirklich nicht inszeniert.
Ja, die sind einfach nur da und klar, die haben jetzt keine richtigen Phasen, aber zum Beispiel Toasty, das ist übrigens auch ein Level, was an Platz 2 bei mir wäre, von der Atmosphäre. Auch dieser Charakter da mit dem, was hat er, einen Kürbis, glaube ich, auf dem Kopf, fand ich schon sehr, sehr atmosphärisch, aber das Level an sich finde ich auch sehr, sehr cool. Aber wir weichen gerade vom Thema ab. Und zwar,
das ist vollkommen normal,
Es gibt halt so viel zu erzählen zu diesem coolen Game. Und genau, den Toasty, die ganzen Bosse habe ich gar nicht wahrgenommen. Also man muss den Drama abfackeln. Am Ende ist er irgendwie da auf irgendwelchen Stelzen. Und bei dem zweiten, ich glaube, es war Dr. Shemp, da, den musste man auch, glaube ich, ein paar Mal anzünden, auch, glaube ich, dreimal. Und immer so weiter, und das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir als Kind? Hast du das wahrgenommen?
Nö, das ist halt, also, erstens habe ich mir jetzt als Kind unglaublich schwer getan, alle Sachen einzusammeln. Deswegen habe ich, glaube ich, über Jahre gebraucht, dieses Backtracking-Problem zu lösen. Wir werden auch gleich auf ein Level zu sprechen kommen, was ich bis heute sage. Das ist unverschämt gemein. Zu lösen. Das habe ich als Kind nicht geschafft. Ich konnte natürlich auch nicht im Internet nachgucken. Aber die Bosse habe ich wirklich gar nicht so wahrgenommen. Das ist cool, das jetzt mal in dieser Trilogie noch mal neu zu spielen, dass man das Kind ganz viele Sachen nicht wahrgenommen hat. Ich merke auch, du hast hier anscheinend auch ein Level als Dreckslevel bezeichnet. Es ist, oh mein Gott, es ist Treetops. Oh ja, ja, aber ganz ehrlich, Lofty Castle. Du kannst mir nicht erzählen, dass du, wenn du das als Kind gespielt hast, dass du Lofty Castle lösen konntest.
Ich muss das einfach in Klammern schreiben, ich konnte nicht anders.
Aber warum steht Dreckslevel nicht hinter Lofty Castle?
Man muss nicht mal kurz nochmal schauen, welches Level das war. Also von den Namen sagt mir das leider nicht so viel.
Beziehungsweise, nein, nicht Lofty Castle. Das finde ich, das ist so irritierend, dass sie alle so englisch sind. Es ist in Dreamweavers, gibt es ein Level, es könnte auch Haunted Towers sein, wo du über, entweder ist es Lofty Castle oder Haunted Towers, du musst über solche Beschleunigungsstrecken, musst du quer durchs Level fliegen. Und es gibt diesen einen Raum, in dieser Burg, wo du nur durch ein Loch durchgucken kannst und du hast als Kind nie eine Ahnung gehabt, wie komme ich da oben hin. Bis du checken musst, dass du einmal ums gesamte Level herumspringen musst.
Ich weiß, was du meinst.
Kind nie gecheckt. Jeder weiß, was ich meine.
Ja, genau. Haunted Towers heißt das. Genau. Ja,
das war so klar.
Genau, da habe ich, glaube ich, auch notiert. Das Level fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Außer diese Passage, um in den letzten Drachen zu gelangen. Also da brauchst du ja ein Studium, damit du das verstehst. Ja.
Weißt du, wie gesagt, ich konnte damals im Internet nicht gucken, aber dann habe ich mir gedacht, ich kann ja auch die Strecken rückwärts laufen und dadurch auch das Ding aufbauen. Und dann kann ich, oh mein Gott, ja. Aber faszinierend, dass du Treetops als Dreckslevel bezeichnest, weil das hat ja eine ähnliche Mechanik, über diese Sprünge so weit zu fliegen. Und wenn ich mich recht erinnere, das kommt später auch gar nicht mehr wirklich vor, diese Mechanik.
Ja,
relativ selten.
Die haben das quasi damit auf die Spitze getrieben. Ne? Also das mit Haunted Towers, das hat ja auch die Mechanik. Also ich weiß nicht, vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer, das ist halt so ein Level, was auf Beschleunigungsstreifen basiert. Und man muss da halt die ganze Zeit mit Spyro sprinten und dann kann man halt höher springen, um in verschiedene oder versteckte Bereiche zu gelangen. Nur das Schwierige halt ist, dass es einen Bereich gibt, wo man gar nicht genau weiß, wo lang man muss. Also man muss quasi den Weg sich auswendig, ja, man muss das halt wissen oder halt herausprobieren.
Vor allem, weil die Strecken ja gar nicht in die Richtung zeigen. Ne? Oft ist es ja so, okay, die Strecke zeigt ungefähr dahin, so muss ich springen. Und du darfst genau in diesem Level nicht auf die Streckenführung achten. Du musst halt genau so, du musst dir deinen eigenen Weg bauen. Und das wird halt nicht erklärt. Und es ist auch diese eine Stelle, die ich im Internet, als ich dann später mal Foreneinträge gesucht habe oder mal gefunden habe, es ist auch eines der unbeliebtesten Level und einer der schwierigsten Level in Spyro.
Ja.
Und deswegen finde ich so faszinierend, dass das für dich so dein Lieblingsteil ist. Gleichzeitig sage ich dir, alle Teile danach waren jetzt nicht mehr wirklich so schwer, aber ich finde, sie hatten unglaublich tolle Ideen. Ich kann mich wirklich an kaum ein Level erinnern in Teil 1. Ja, Treetops zum Beispiel für das Sumpf-Level. Ne? Ich kann für jede Hub-Welt kann ich dir ein Level nennen und alle anderen sind dann für mich so ein bisschen, die fallen dann raus. Und ab Teil 2 fängt es für mich an, ich kann dir Geschichten zu jedem einzelnen Level erzählen. Also Spyro Teil 1 wunderbar, aber ich fand die Level nicht so, die hatten nicht so einen krassen Erinnerungswert. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst oder ob du sagst, Michael, du Vogel, du liegst falsch.
Nee, also du teilst und jeder macht ja seine eigene Erfahrung. Also bei Haunted Towers muss ich sagen, das finde ich halt gut, das Level, nur warum ich das jetzt nicht so schlimm will wie Treetops, also Baumwipfel, ist, dass man sich die eine Stelle einfach gut merken kann. Man weiß, man muss einfach nur einmal komplett 180 Grad einmal rumgehen. Aber bei Treetops, da haben die das halt auf die Spitze getrieben und ich weiß bis heute nicht, wohin man da lang springen muss. Also für das Let's Play jetzt nochmal auf meinem Zweitkanal habe ich es nachgeguckt, sage ich dir so, wie es ist. Also ich habe mir vorher genau die Routen überlegt, also rausgesucht, welche das jetzt sind und dann bin ich die nachgesprintet. Und selbst kurz davor habe ich das nochmal angeschaut, weil ich mir das nicht merken konnte. Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
Treetops. Ja, genau. Treetops ist heftig. Vor allem, er hatte das ja gerade mit dem Beschleunigungsstreifen erwähnt. In Treetops habt ihr mehrere verschiedene Strecken, die ihr euch zusammensetzen müsst im Kopf. Und so auf die letzte kommt man nicht so richtig, was jetzt genau, was das Level von einem will. Spyro 1 ist meiner Meinung nach auch echt das Schwerste. Es hat englische Namen, es hat keine Story, es hat keine Charaktere, es hat keinen Witz. Aber gleichzeitig sage ich dir, ich komme auf das zu sprechen, was mich an Teil 1 irgendwie am meisten beeindruckt hat, war gerade diese allerletzte Hub-Welt, Norg Nexus, was ja keine richtige Welt ist, sondern das ist einfach nur so eine Ansammlung von Portalen. Das sieht fast so aus wie einer der Warp-Räume bei Crash Bandicoot 3.
Hab ich auch gerade dran gedacht.
Und da finde ich es interessant, du läufst ja gewissermaßen durch ein Norkland, ne? Du bist plötzlich am Hafen von ihm, dann bist du in seiner Kaserne. Das fühlt sich alles wirklich nach ihm an. Und ich finde diese letzte Arena, wo man gegen ihn kämpft, du musst ihm hinterher sprinten und die Platten unter dir fahren in die Wände hinein und unter dir ist Lava. Also das ist wirklich ein Spiel um Zeit. Das ist der einzige Endgegner, den ich auch interessant fand und schwer. Ich finde, das macht so von der DNA, finde ich, diese letzte Welt, die hat's mir wirklich gegeben. Und das erinnert ja so ein bisschen an, wenn man sich erinnert, in Spyro 3 gibt es ja auch eine zusätzliche Hub-Welt, in der du nochmal gegen die Zauberin erneut kämpfen musst. Und das ist so, das erinnert mich daran. Aber ansonsten hat das wirklich kein einziger Teil mehr.
Ja, das stimmt. Also Norg hat man ja auch wirklich als, ja, ich sag mal, Boss, also ist ja auch der Endboss des Spiels, aber den hat man auf jeden Fall so wahrgenommen. Was mich irritiert hat, ist, alle sagen, das ist ja so ein Bosskampf, aber in Wahrheit läuft er einfach nur weg. So, eigentlich könnte er ja mit seinem Zauber auch Spyro verzaubern, weil er hat ihn ja am Anfang nicht getroffen, weil er so klein war. Aber jetzt steht er ja unmittelbar vor ihm, aber rennt die ganze Zeit weg, aber das nur so am Rande. Aber das muss ich sagen, was ich gut an dem Level finde, ist, dass man da halt auch das kombiniert hat. Ja, zum Beispiel, man muss zwei Schlüssel finden, damit man das Tor öffnen kann und dann kann man ihn jagen. Nur das Blöde ist, finde ich, wenn man jetzt an der letzten Stelle stirbt, dann muss man das nochmal komplett von vorne machen. Also man muss wieder die Schlüssel einsammeln. Und das hätte jetzt nicht sein müssen. Also man hätte das wenigstens als Checkpoint speichern können. Weißt du, was ich meine?
Macht Crash Bandicoot ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Ist halt kein besonders langes Level. Ist natürlich super ärgerlich, klar.
Ja, also wenn das jetzt wenigstens so eine Herausforderung wäre, aber das, also in meinen Augen ist das halt nervig, weil man hat ja schon bewiesen, dass man die Schlüssel einsammeln kann und die wahre Herausforderung liegt jetzt darin, Nasty Nog zu erwischen und vor allem bei der Passage, die du gerade erwähnt hast mit den herausfahrbaren Klappen, die wieder einfahren und darunter Lava ist, das ist ja das Schwierige, ne?
Ne, das finde ich interessant, dass wir gerade so ein paar DNA-Stränge für Spyro 1 ja so ermitteln, weil du hattest schon gesagt, ne, du hast die Bosse nie als Bosse wahrgenommen, weil wir ja ehrlich sein müssen, es waren eigentlich ganz normale Level, wo man ja auch was einsammeln musste und du hattest am Ende einen besonderen Gegner, den du dreimal treffen musstest. Den Kampf hättest du ja von 20 Sekunden kannst du den abschließen, du kannst die Stoppuhr währenddessen laufen lassen. Und auch gerade Nasty Norg ist auch nur so ein Level, wo du ihm hinterherläufst und dann musst du ihn, glaube ich. Nee, ganz ehrlich, du triffst den ja nur ein einziges Mal, oder? Weil du fährst die Rampe runter, dann.
Genau, du schaltest das frei und dann rennst du ihn hinterher, erwischst ihn einmal, dann droppt er 25 Gems und dann rennt er durch diese Lava und dann nochmal.
Nee, das ist, ich finde Teil 1 ist so unglaublich, also der ist so inszenierungsarm, ne? Ich finde, da du merkst schon, das Potenzial von Spyro ist definitiv drin, aber ich finde, die haben den nächsten Teilen, haben die so viel noch rausgeholt.
Ja, also die haben sich auf jeden Fall gesteigert, was diese Dialoge und so weiter angeht, ne? Also Spyro 1, da muss man auch sagen, das war auch der allererste Teil. Ne? Also die Insomniac Games wusste ja gar nicht, also die haben ja was komplett Neues erschaffen und ich finde, dafür haben sie das wirklich gut gemacht. Vor allem in einigen Leveln hast du eine richtig tolle Atmosphäre. Aber ja, im zweiten Teil haben die auf jeden Fall mehr Story eingebaut. Das, was du schon am Anfang erwähnt hast, dass man halt wirklich eine abgeschlossene Geschichte hat in den Leveln. Das finde ich auch sehr interessant. Also im zweiten Teil jetzt.
Ne, das ist so eine Dimension, die hattest du im ersten gar nicht. Ne? Du hattest noch diesen Ballonfahrer, mit dem du ein bisschen reden konntest, und du hattest diese Gespräche mit den Drachen, die du aus den Gefängnissen rausgeholt hast. Die waren für mich immer so surreal, weil die einfach nicht wirklich mit dir geredet haben oder die haben irgendwas gesagt. Manche haben dir sogar Tipps gegeben, aber das hat sich für mich nicht wie so ein Dialog angefühlt.
Oh, das war auch mega peinlich. Im Let's Play habe ich einen Marco, der Ballonführer, Fahrer. Fahrer genannt. Und dann war das aber jede Welt ein anderer. Also der hieß dann gar nicht mehr Marco, aber das war derselbe Sprite. Also der sah halt genau gleich aus und irgendwann habe ich festgestellt, der heißt gar nicht immer Marco. Und dann ist das Let's Play weitergelaufen und dann war das so lustig, weil irgendwann kam ein Drache raus, den wir noch am Ende befreit haben, aber ich glaube, auf der PlayStation war gar nicht mehr so viel Speicherplatz, dass sie so viele Modelle modellieren konnten, also an Drachen. Deswegen haben die einfach einen Drachen genommen, der schon existiert hat. Und dann hat Spyro irgendwie so gesagt, habe ich dich nicht schon mal befreit?
Stimmt, das ist der in der letzten Gnorg-Hub-Welt, befreist du nämlich ganz am Anfang. Ja, nee, ja. Der ist mittlerweile wieder eingesperrt worden.
Ja, genau. Und dann hat so, irgendwie so lustig, dass Insomniac Games sich darüber bewusst war anscheinend, dass sie sich über sich selbst lustig machen. Das fand ich irgendwie cool.
Es sind die Gags sind echt stark versteckt. Es gibt kaum Gags, ne? Ich finde es noch so lustig mit diesem Feature, dass du dich von Feen küssen lassen kannst, damit du so einen Feueratem hast. Aber wirklich viel mehr Gameplay hast du ja gar nicht. Ne? Er konnte noch nicht schwimmen. Fliegen konnte er wirklich nur in Flugleveln. Du hattest diese Power-Ups, die hattest du in Teil 1 noch nicht. Ich muss sagen, die Fluglevel waren für mich wirklich immer, das war immer der Krampf für mich. Das war super schlimm. Ich war froh, wenn ich durch war. Die wurden irgendwann zu einfach. Ich finde, Teil 3 sind sie viel zu einfach. In Teil 2 sind sie wirklich, da sind sie perfekt. Aber in Teil 1 waren sie unglaublich unverschämt schwer.
Ja, die Zeit vor allem, ne? Also man hat ja so wenig Zeit gehabt. Und da habe ich auch überlegt, ob ich die mache. Aber ich habe die dann, ich wollte es ja zu 120% machen, aber ich habe die trotzdem gemacht. Aber ein Fluglevel, das war der schlimmste. Ich muss gerade schauen, welcher das war. Ich glaube, Wildflug hieß da. Mit den Booten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo du die Boote auch noch abfackeln musst. Und da saß ich, glaube ich, 4 Stunden dran.
Also meine Partnerin guckt mir gerne dabei zu, wenn ich das gespielt habe. Und die hat sich auch immer auf die Fluglevel gefreut, weil die immer wusste, dass ich in den Flugleveln immer so ein bisschen verzweifle. Aber wir können ja festhalten, Teil 1 war schon ordentlich schwer. War noch krass durchwachsen, weil Fluglevel waren noch viel schwerer als die normalen Level.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das Spiel hat definitiv Charakter. Es hat nicht wirklich viel Charme, aber es hat definitiv Charakter. Und ich muss dir sagen, ich finde diese Remakes ganz toll. Aber was das Beste am Original war und was das Remake leider nicht hat, wenn man das Spiel abschließt, kriegst du am Ende eine Kamerafahrt, wo du noch mal durch alle Welt mit den Credits genommen wirst. Und das haben sie im Remake nicht übernommen. Und das ist schlimm. Das ist furchtbar.
Ja, die haben ja auch diese Ladebildschirme nicht übernommen, weil da wurden die Gems auch so cool einmal dreieckförmig wieder eingesammelt. Das war auch sehr cool, diese Ladezeiten. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, wenn du ein Level abgeschlossen hast.
Während man jetzt in den Ladezeiten auch noch Feuer spucken kann und sich um seine eigene Achse drehen kann, ne? Hilfst du mir mal kurz auf die Sprünge? Konnte man im Original eine Rechts- und eine Linksrolle machen? Denn ich bin der Meinung, nein, konnte man nicht.
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ich habe es plötzlich im Remake gemacht und dachte mir so, hätte ich das immer schon machen können?
Also ich glaube nicht, weil ich habe mal geguckt. Ich hab mich gewundert, nämlich, warum man die Kamera nicht mit L3 bewegen kann oder mit R3. Und das ging nicht, weil diese Kamera, das ging nur mit den Schultertasten. Also man konnte quasi nach links und rechts gucken, indem man R1 und und L1 drückt. Oder L2 und R2, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ein für den Schultertasten. Und deswegen, das wusste ich gar nicht. Ich habe das extra nochmal geguckt. Ich dachte, das wäre irgendwie hier kaputt. Aber das ging einfach nicht vom Original aus.
Das war damals noch so. Du musstest Kameras noch mit Rückentaste bewegen. Ja, redet nie wieder darüber, ob Spiele heute schwer sind, weil wir sind mit dem harten Stuff aufgewachsen. Ja. Das sage ich euch.
Auf jeden Fall.
Aber fassen wir zusammen, ich tue mich echt schwer, dir Lieblingslevel in Teil 1 zu nennen, was auch vielleicht so ein bisschen an, es hat nicht ganz direkt mit dem englischen Namen zu tun, aber ich finde sie so unglaublich austauschbar. Gleichzeitig sind diese Mini-Level, also diese normalen Level in Hub-Leveln, sind im Hub-Level so unglaublich ähnlich, weshalb ich die noch schwieriger auseinanderhalten kann. Was ich dann auseinanderhalten kann, sind die schwierigen Level, wie zum Beispiel Treetops und Haunted Towers. Und beim Rest, ich weiß noch, dass der Spyro, er wohnt selber in Stonehill, er hat ja sogar eine Heimatwelt, das ist Stonehill. Das ist auch die Welt, die man in den Sequenzen am Anfang sieht. Aber ansonsten war Teil 1 für mich einfach ein guter Anfang, aber es war noch nicht der Peak. Okay. Hast du sonst oder hast du irgendwas zur Verteidigung dazu bringen, wo du sagst, aber Michael, du vergisst folgenden Punkt und damit ist Teil 1 wirklich spektakulär?
Ja, also ich sehe es halt sehr anders. Ne? Also ich muss sagen, jedes Level hat irgendwie so, sogar seinen eigenen Charme, also seinen eigenen Charakter, bis auf ein, weil es gibt halt diese eine Eiswelt und das Gute ist halt in Spyro, du hast immer ein Geheimnis. Also um alles zu 120 oder 100% abzuschließen, musst du immer irgendeinen Trick finden, sei es irgendein Schlüssel, der irgendwo versteckt ist. Zum Beispiel, es gab auch am Anfang ein Level, wo du runterfliegen musst zu so einem Strand und da war zum Beispiel ein Schlüssel versteckt oder in einer Eiswelt. Eiskavern war auch sehr, sehr cool. Da musst du nämlich direkt am Anfang, da gab es eine Stelle mit 3 Leben und damit, wenn du die haben möchtest, musst du direkt, ja, dich ins Ungewisse quasi stürzen, direkt am Anfang, wo du nach rechts fliegst. In der Reignited Trilogy ist das sehr einfach, weil da hat man nämlich eine Karte und eine Karte hatten wir ja gar nicht zu unserer Zeit. Und deswegen kannst du das in dem Reignited Trilogy viel einfacher finden, solche Sachen. Und generell jedes Level hat, ja, so sein, also es gibt immer was Eigenes, finde ich. Also die Fluglevels sind halt sehr gleich, also gleich blöd, sag ich mal. Aber ja. Es gibt wenige Level, die ich wirklich nicht so mag. Also ich muss sagen, was mir an Spyro 1 nicht gefallen hat, war die, diese Sumpfwelt. Der passt ja auch, da ist ja auch Treetops. Ne, also da ja, war alles
Beastmakers,
so.
Beastmakers war super unheimlich, auch für mich als Kind. Ja,
ja, so, auch so, weiß ich nicht, das war auch der Wildnisflug, dieser Wildflight, das ist der schlimmste Fluglevel, Treetops, also und die anderen Level. Eins war sehr cool, aber sehr verzwickt, und zwar Misty Bock. Da muss man nämlich schauen, dass man am Ende ja auf solche Säulen quasi springt. Und wenn man das nicht weiß, dann verzweifelt man dort. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches ich meine.
Misty ja, ich Bock. Weiß voll, was du meinst. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist, also ich habe auch nichts mehr Vergleichbares zu Beastmakers, weder in Teil 2 noch in Teil 3. Und dann musst du dir vorstellen, du hast eine Hub-Welt, die irgendwie unheimlich und unangenehm ist. Und dann hast du auch noch in diesem Ding noch mal Level, die genauso komisch sind. Also ich bin immer froh, wenn ich Beastmakers hinter mir habe. Ne? Das ist für ein Feel-Good-Spiel ist das schon. Aber gut, ne, das ist halt, das ist Charakter, das haben die anderen Teile danach nicht mehr, ne. Ja.
Aber unangenehm ist das passende Wort. Ich glaube, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ist halt ein Sumpf,
Beastmaker. Ne. Ja, ja, klar, ne, das ist halt aber auch, man hasst in Spielen immer Unterwasserlevel, man hasst in Spielen immer Sumpflevel, aber für so ein Feelgood-Level, haben sie in späteren Teilen irgendwie keine unheimlichen Level mehr. Aber ich würde Beastmakers sagen, geht so in die Richtung. Ich finde es aber gut, was du erwähnt hast, nämlich, das haben diese damaligen Teile schon. Also, man kann Teil 2 und Teil 3 nicht loben, weil, also, man kann die nicht dafür loben, dass sie phänomenal viel besser sind, weil sie ja nun mal auf Teil 1 aufbauen. Also, das sind alles drei fantastische Spiele, die sich immer gegenseitig weiterentwickelt haben. Aber das stimmt schon, ne? Man läuft diese Level durch, muss aber dann richtig gutes Auge haben für geheime Winkel und so. Man fühlt sich richtig clever, wenn man das entdeckt hat. Und da ich das schon so tausendmal gespielt habe, denke ich mir immer so, wenn mir Leute dabei zusehen, woher weißt du denn das jetzt? Oh, das hat man im Blut. Ich bin ein Drache, ich habe sowas im Blut.
Ja, ja, wenn man es einmal gespielt hat, dann, Spaß. Ja, ja, dann weiß man ja so, wo es genau ist. Ne?
Man erkennt einen Spyro-Spieler, eine Spyro-Spielerin erkennt man sofort.
Auf und jeden Fall.
Lass uns damit Teil 1 abschließen.
Ja, aber bevor wir ganz kurz zum zweiten Teil gehen, wollte ich noch ein Level erwähnen, und zwar Nasty's Loot. Also die Beute, das allerletzte Level, wo es 2000 Gems gab. Da muss ich auch noch mal kurz sagen, dass ich das sehr, sehr genial fand. So als Abschluss für die 120%. Das kannst du auch nur rein, wenn du vorher alles zu 100% erledigt hast. Da erscheint ja ein Drache und der sagt dir dann, da ist Nasty's Beute. Und da ist das halt so ein Level, wo du immer höher fliegen kannst, je mehr du einen Schlüssel einsammelst. Dann gelangst du immer höher und dann kannst du alle Gems einsammeln. Das wollte ich auch noch mal lobend erwähnen.
Das finde ich gut. Wir haben quasi 100% von Spyro besprochen. Jetzt kommst du mit den letzten 20, die da noch drauf kommen. Das fand ich an diesen Spielen immer ganz cool. Das war bei Crash Bandicoot ja auch. Du konntest es durchspielen, aber du hattest es noch nicht durchgespielt. Ne? Bei Spyro war es so, hast du toll gemacht. Aber wenn du es richtig durchspielen willst, müsstest du jetzt alles sammeln. Und als Kind hat es mich unglaublich geärgert, weil es hieß, okay, jetzt darfst du wirklich alles sammeln, was du vergessen hast. Und daran habe ich halt Jahre gehangen. Und deswegen dieses Nasty's Loot habe ich, glaube ich, erst 5 Jahre später das erste Mal gesehen. Und es ist das erste Level, wo man ja kommt, unbegrenzt fliegen kann, obwohl es kein Fluglevel ist, eigentlich.
Genau.
Ne? Und dieses Level hatte für mich, also von allen Leveln stimme ich dir zu, hat das am meisten Charakter, weil das wirklich so eine Genugtuung ist, ne, dass du ihm jetzt noch alles wegnimmst und dass du so unglaublich viel in diesem Level einsammeln kannst, an Schätzen. Ne?
Ja. Ah. Genau, also wir können gerne zu Teil 2 übergehen. Also sonst hätte ich jetzt, ich gucke gerade noch mal kurz rein, aber mir würde jetzt kein Level einfallen, was ich jetzt noch mal besonders hervorheben will. Also ich finde halt diese Einsteigerwelt, diese Artisans sehr, sehr atmosphärisch, halt mit dieser Wiese und so weiter. Aber da haben wir eigentlich auch schon alles drüber gesprochen. Also halt sehr
atmosphärisch. Stimme ich hier voll und ganz zu. Artisan-Welt ist halt so diejenige, ich meine gut, ne, das ist die erste, die wird man am häufigsten gesehen haben, wenn man es gespielt hat.
Genau.
Peacemakers, ganz großartig. Und wie gesagt, sie waren immer schon super kreativ. Ich fand, sie war noch nicht so richtig, sie hat noch nicht so den Charme, sie hat noch nicht so den Sweet Spot getroffen. Das wurde in Teil 2 schon deutlich besser. Und damit schalten wir zu Teil 2, wo mir, das ist ja gewissermaßen, was ich daran witzig finde, Teil 2 ist ja an sich nur ein Versehen, storytechnisch gesehen, weil Spyro ja eigentlich nur zum Drachenufer Urlaub machen wollte, aber sein Portal wurde halt umgeschaltet, deswegen ist er nicht am Drachenufer gelandet, sondern in Glimmer. Und jetzt muss er Glimmer retten und dann darf er eigentlich in den Urlaub. Und diesen Urlaub kann man später noch spielen. Das ist aber richtig cool. Spyro 2. Und jetzt kann ich, glaube ich, schon viel mehr zu diesen Welten sagen. Da würde ich aber, vielleicht gebe ich vor, was ich am tollsten fand, und dann können wir, okay, wir reden erstmal nur über die Hub-Welten und dann reden wir über die Dings-Welten. Meine Lieblings-Hub-Welt in Spyro 2 ist definitiv Herbstfeld, weil das diese gigantische Herbstburg ist, also ein gigantisches, großes Level, und du kannst halt wirklich überall rumlaufen, diese Gärten sind so schön, du kannst reinklettern, du hast Sonnenuntergang, und dann hast du ja die Möglichkeit, am Ende auf dem höchsten Turm diese gesamte Welt zu überblicken. Also Herbstfeld ist immer, das ist meine Heimat in Spyro 2.
Ja, also Herbstfeld finde ich auch am besten. Da sind ja auch, glaube ich, sogar die meisten Level drin. Und ja, ich fand diesen einen Bereich immer sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist, was du gesagt hast, diesen höchsten Punkt. Und ich glaube, ich habe es nur einmal hinbekommen, dahin zu fliegen. Und danach habe ich mich, glaube ich, nicht so mehr damit befasst. Aber war sehr, sehr cool. Sehr, sehr schönes Level.
Es ist halt irgendwie, das ist, du also hast schon Oberwelt. Recht, ne? Es ist super, super vollgestopft. Ne? Also Sommerwald fängt ganz normal an. Herbstwelt ist irgendwie so das Spiel, das ist Spyro 2 komplett. Ja. Und Wintertundra schließt dann mit ganz schnell noch so ein bisschen ab. Also das wirkt dann echt ein bisschen sehr, sehr kurz. Zumal Drachenufer ja gar nicht mitgezählt werden darf, weil das ja wieder ein Zusatzlevel ist. Aber dann hat das Teil nur 5 Level. Das ist super klein, Wintertundra. Was ist deine liebste Hubwelt in Spyro 2?
Ja, auch, würde ich auch sagen. Die Herbstfeld. Finde ich am besten.
Handshake durchs Internet durch, finde ich gut. Großartig.
Ja, die Atmosphäre, dieser Sonnenuntergang, das ist es einfach. Ne? Das ist es einfach.
Ab dem Punkt, es waren jetzt weniger Hub-Welten, also Spyro 1 hat ja die meisten Hub-Welten, also das ist, dafür sind die Level so unglaublich kurz, und jetzt werden die Level länger und es gibt auch weniger Hub-Welten, und Herbstfeld ist ja komplett vollgestopft. Ich finde, es hatte einen viel natürlicheren Bezug. Du hattest bei Spyro 1 immer sehr viel Fantasy, jetzt hast du wirklich eher realistischere Welten, also vor allem, ne, dass die nach Jahreszeiten benannt werden. Das haben sie bei Teil 3 wieder rausgelassen. Du hattest bei Teil 2, das hatten wir schon angesprochen, du hattest plötzlich Charaktere wie Geldsack, den Professor, Eleonora Hunter.
Der Geldsack, komplett vergessen.
Der Geldsack. Oh, Geldsack ist so wunderbar. Was ich dir aber ehrlich sagen muss, was ich persönlich sehr schade finde, von den Charaktermodellen her mochte ich Eleonora im Original lieber als im Remake. Da sieht sie mir fast ein bisschen zu Super RTL aus.
Ja, so ein bisschen, ne?
Das hatte früher mehr Kanten. Das war super pixelig, das stimmt schon. Und Spyros Schnute war wirklich sehr scharfkantig in der damaligen Zeit. Aber ach, Eleonora ist das eine Dings, was so ein bisschen. Ich finde allgemein, das Remake ist so ein bisschen kindlicher noch geworden. Aber ja, das stört mich nicht so viel. Hast du in Spyro 2 ein Lieblingslevel, wenn wir von den Hub-Welten jetzt zu den Leveln gehen?
Ja, also ich bin gerade immer noch geflasht von dem Geldsack, weil den habe ich komplett aus meinem Leben verdrängt. Weil ich hab den nämlich die ganze Zeit immer aufsuchen wollen, weil ich wollte, habe ich ja schon gesagt, ich mag das ja gerne, die Level zu 100% abzuschließen am Anfang. Und ich glaube, direkt bei Glimmer musst du halt klettern können. Und das lernst du erst in der nächsten Welt. Daher habe ich ihn die ganze Zeit noch in Erinnerung. Aber zum
Ich wollte noch kurz ergänzen, also das ist ja eine super geile Mechanik, dieser Geldsack, ne? Also es nervt einen total, dass er existiert und er will immer Geld haben und du musst halt immer Geld dabei haben und egal, ja, möchtest du durch diese Pforte, das kostet 200 Juwelen. Ach, möchtest du durch diesen Turm aktivieren, das kostet 100 Juwelen. Und ich denke mir, ich habe mir als Kind immer die ganze Zeit gedacht, wann kriege ich das alles von dir wieder?
Ja, ist so. Aber jetzt so super als Erwachsener denkt man sich, wofür brauche ich jetzt eigentlich so die Gems? Da kann ich ihnen das ja auch geben. So, ne? Aber klar, als Kind ist das nochmal anders.
Ja, vor allem, wenn du nicht alles eingesammelt hast, ne? Und dann hast du plötzlich gemerkt, okay, scheiße, mir fehlen 100. Ja, ich komme gleich wieder. Und dann kommt dieser blöde Bär immer wieder vor. Das ist toll.
Ja, aber ich schaue gerade mal. Also ich finde Zaubersumpf sehr cool. Ne? Also ich finde das halt auch sehr atmosphärisch. Also es ist zwar ein Sumpf, aber irgendwie besser als diese Welt in Spyro 1. Also das, da konntest du halt wirklich nochmal, da musst du ja solche, wie nennt sich das, solche Lichter oder solche Fackeln anzünden und da musst du quasi einmal im Kreis gehen. Was auch sehr cool ist, ist, dass dann immer so ein Wirbel aktiviert wird und du dann hochgewarpt wirst, da musst du nicht immer den ganzen Weg zurückgehen. Auch eigentlich eine coole Mechanik. Aber es gibt da noch andere Level, die ich gut finde. Zum Beispiel die Skellos-Einöde, die finde ich auch sehr, sehr cool. Ne? Also so ein Level mit einem Steinalter-Setting, da sind die Höhlen sehr, sehr cool. Und da gibt es so einen Bereich, da musst du, glaube ich, innerhalb von einer bestimmten Zeit alle Drachen, oder ich weiß nicht, ob es Drachen waren, musst du auf jeden Fall alle einsammeln oder alle abfackeln, damit du wieder so einen Orb bekommst. Das ist ja auch noch eine Änderung zum ersten Teil, dass man diese Orbs bekommt.
Vor allem eine Herausforderung kam jetzt dazu, ne, mit so mit Schwierigkeitseinschätzung. Also, ne, das war noch nicht Teil 3, wo du so eigene Mini-Dungeons noch hattest mit Herausforderungen, sondern du hattest die innerhalb der Level eingebaut.
Ja.
Ich finde bei Skellos Einöde, ich finde, du hattest ja in den Startbildschirmen von Spyro, hattest du immer schon eine Welt gezeigt. Und das war immer für mich immer die Welt, an die ich am meisten denken musste, weil sie halt im Startmenü immer gezeigt worden ist. Und es war bei Teil 2 Skellos Einöde. Ich glaube, in Teil 1 existiert die, glaube ich, gar nicht. Aber die erinnert mich, also ich glaube, der 1 war irgendwas aus Magic Crafters. Es müsste aus Magic Crafters gewesen sein, also diese Welt existiert ja. Doch, sie existiert, glaube ich, schon. Aber es wäre auch Magic Crafters und bei Spyro 3 ist es die Feuerwerksfabrik. Skellos Einöde geht auch in so eher eine unangenehme Richtung, aber mochte ich. Zumal man da das Skelett zusammensetzen konnte, das getanzt hat, ja.
Ja, genau. Das war ja auch noch so ein Ding. Aber ansonsten, also ich habe halt eher damit Level in Erinnerung, die ich schlimm fand, wie zum Beispiel Aquaria. Also da ist alles extrem verzwickt und generell Schwimmen mag ich wohl, wenn es kleinere Passagen sind, aber wenn das da so ein bisschen verwinkelt ist, das fand ich dann nicht so gut bei Aquaria.
Zumal, ne, das ist halt ähnlich, wie du das eben beschrieben hattest mit dem Loot von Nasty Nork, ne, dass man mit jeder Ebene höher kann. So ist Aquaria genauso gestrickt, weil du kannst, indem du immer mehr Wasser hast einfüllen lassen in diese Welt, konntest du natürlich höher schwimmen. Und von der Bewegungsfreiheit war das schon ein ziemlich krasses Level. Heißt aber auch, du musstest halt krass die Augen offen halten, weil du auf so vielen Ebenen hättest was vergessen können.
Ja, und dann kommt noch diese Steuerung dazu, ne? Das ist halt immer
Die Steuerung dazu. Ich muss sagen, ich hasse, war es jetzt Götzenbach oder Kolossus? Nee, ich glaube, ich hasse Götzenbach, weil es da diese Challenge gibt, wo du irgendeine Art Götzen mit Fischen füttern musstest. Und da dachte ich mir auch immer, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade?
Ja, Götzenbach war doch ein Level mit diesen Mustern auf dem Boden. Da musstest du doch so Rätsel lösen.
Ja, genau, das war auch noch mit drin und das mit dem Fische füttern.
Ja, stimmt. Das war
Götzenbach. Wie gesagt, ne, meine Lieblings-, also ich finde die Level Teil 2 schön. Ich sag nicht, dass sie mir Spaß machen. Also, ich glaube, ein Level, das ich richtig cool finde in Herbstfeld, ist dieses Magma-Kegel. Du hast irgendwie das Gefühl, die würden so eine Silvesterfeier feiern. Das sind irgendwelche Satyre. Mhm. Du hast diesen Sonnenuntergang und die sagen, ja, wir feiern jetzt eine Party, wir müssen zum Vulkan. Und das ist so von der Reise her, ne? Du musst einmal drumherum laufen, dann fährst du mit dem Fahrstuhl nach unten und dann musst du in einem Lavabad einen Vulkan hochklettern, aus dem permanent Sachen schießen. Das war von der Dramatik her richtig cool.
Ja, ja, also die Kletterpassage fand ich auch ganz cool, aber was ich da in dem Level nicht gut fand, war diese Flugaufgabe. Da gab es ja so eine Flugquest und das hat viel
extrem viel Frust. Danach durftest du noch um den Vulkan herumfliegen, das war richtig scheiße.
Ja, das war auch wieder so, du darfst dir halt keinen Fehler erlauben, sonst fällst du in die Lava und dann musst du alles nochmal von vorne machen, ne?
Ja, zumal, ich weiß nicht, wie das, du hast ja auch dieses Kristallrätsel mit Jäger gespielt, der wieder, ich finde, der hat immer total merkwürdige Hobbys, also er könnte auch jemand sein, der am Strand mit einem Metallsucher Sachen sucht, ne? Ja. Jäger ist immer in seiner eigenen Welt und sucht seine Turnschuhe, aber auch bei diesem Kristallherausforderung, ich habe dem auch irgendwie nie einen Punkt gegönnt, ne?
Nee, das muss man schon alles selbst einsacken, aber das ist ja auch das Coole, er ist ja so der typische Sportsfreund, mit dem man sich so ein bisschen battelt, deswegen auch im Skaten, da muss man ja auch gegen ihn antreten im dritten Teil.
Aber, weshalb ich auf eine Sache bei Teil 3 gleich zu sprechen komme, was ich ihm nie verzeihen kann, aber das sind so coole Sachen, ne? Das ist, ich meine, so Teil 2 ist deutlich größer, also ist größer als Teil 1, ich weiß, du genießt deine Einsamkeit, aber na, du hast diese, genau, das finde ich immer ganz cool, dann kommt der Professor, dann kommt Eleonora und die wollen dann immer, dass du ihnen hilfst.
Die schattige Oase finde ich auch noch sehr cool, ne? Also das Setting gefällt mir da sehr gut. Das Einzige, was mir da nicht so gut gefällt, ist, dass man halt nicht alles zu 100% machen kann, weil Spyro kann ja noch nicht den Bauchklatscher. Den kann er erst, wenn er in der dritten Welt war. Ja, aber das geht noch, weil man weiß, okay, das ist dieses kleine Teil, das ist noch, das hält sich noch in Grenzen. Aber diese Sub-Gameplays im nächsten Teil, wo du gesagt hast, die haben auch wirklich selber Dungeons, das ist dann schon wieder zu viel, aber da kommen wir ja gleich erst zu sprechen.
Was ich noch cool fand bei Herbstwelt, da hatten sie ja dieses Windhafen gegen Zäpfür, da hattest du diese Julio und Romia-Geschichte, wo du ja selber auf unterschiedlichen Seiten kämpfst. Ne? Einmal hilfst du den Vögeln und einmal hilfst du diesen komischen Schleimbolzen. Und es ist einfach nur super, wie sogar die Level aufeinander sich beziehen. Ich glaube, Bruchhügel war es. Beziehungsweise, genau, es war Bruchhügel, wo Eleonora tatsächlich wohnt. Die hatten ja sogar Heimatwelten. Bei Jäger wissen wir gar nicht, wo der lebt.
Stimmt, der war auch bei Bruchrügel fand ich auch sehr, sehr cool. Auch der Soundtrack. Das war ja mit diesen, ich weiß nicht, waren das Ziegen oder Widder?
Satyren. Du hast da unterschiedliche Satyrenarten in Herbstfeld, richtig? Die mit ihren, mit ihren Dudelsäcken loslegen. Ja, genau.
Oh, das, da gab es aber auch so eine Passage mit so einem ellenlangen Supersprint. Boah, da muss man noch diese, diese Tür da aufbrechen.
Ja, das ist lustig, wenn du das erwähnst, dann wird sofort in meinem Kopf als YouTube-Video in meinem Kopf geladen und ich muss mir das leider wieder von vorne ansehen. Was ich cool fand, das geht immer so unter, aber du kannst ja in Glut, das ist dieses Sommerlevel, beziehungsweise dieses Wüstenlevel, und da triffst du ja auf Hänsel und Gretel, die irgendwie Geheimagenten sind. Und dann denkst du so, was?
Ja, stimmt, das war ja auch noch.
Oh, Teil 2 hat so viele schöne Ideen, das ist ganz, ganz
toll. Was ich aber erwähnen muss, ist dieser Bosskampf gegen Gulp. Dieser Galb-Bosskampf, das war, boah. Richtig
nervig. Ist das der erste oder der zweite? Nee, ich glaube, das ist der erste,
zweite,
oder?
Der zweite.
Zweite.
Also der erste war ja, wie hieß er noch?
Crush. Genau, Crash war der erste, genau, und Galb war der zweite, genau. Mhm.
Genau, und gegen Galb, das war, boah, ich glaube, der konnte sich sogar selbst heilen. Der konnte auch diese Schmetterlinge, ja. Also
unverschämt.
Ich habe das jetzt sogar vor einem halben Jahr habe ich die Reignited Trilogy nochmal gespielt. Und ich saß da, ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt.
Der Typ ist zielsicher mit seinen Bazookas, ja.
Ich habe mir dann noch so ein paar Tutorials angeguckt und irgendwann habe ich es geschafft, aber das hat der richtig genervt. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung.
Aber siehst du, ne, das sind Bosskämpfe, die Erinnerungen hinterlassen, und deswegen erinnere ich mich aus Teil 1 gar nicht mehr, weil die keine Erinnerungen hinterlassen haben, außer es ist Toasty, weil er so lustig klingt und weil es in Wahrheit 3 Schafe sind, die gegen dich kämpfen. Also ja. Ehre sei mit dir, Toasty. Aber Crush war ja langweilig, ne? Der hast du ja schnell platt gemacht.
Aber Crush war sehr einfach. Aber Galb, der war nicht schwierig, der war frustrierend. Ich finde, das ist ein großer Unterschied.
Ne? Ja, okay. Nee, hat sich ein bisschen gezogen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mehrere Anläufe hatte, aber wurde echt oft getroffen und es hat auch echt wenig Spaß gemacht.
Dieses Selbstheilen, also.
Unverschämt, dass ich.
Muss jetzt nicht sein.
Wo kommen wir denn da hin? Ich muss dir ehrlich sagen, bei Wintertundra hat es mich gestört, dass dieses Robotik-Thema viel zu krass im Vordergrund stand. Ja. Ne? Du hast ja Robotikerhof, dann hast du diesen Bauernhof. Da hatte ich echt gedacht, oh, Somniac, da gehen euch so ein bisschen die Ideen aus. Ne? Metropolis, meinetwegen, das war so fast schon so ein Vorgeschmack auf Ratchet & Clank. Ne?
So ein bisschen abgespaced, ja.
Ja, weil das ja auch von denen ist. Aber ne, also ich verstehe manchmal nicht so die DNA der Level, warum die jetzt alle in dieser Hub-Welt sind. Ich meine, das hat bei Spyro 1 besser gepasst, deswegen konnte ich die nicht auseinanderhalten. Aber du hast einen Winterthron, da hast du Zaubersumpf, Wolkentempel und dann zweimal Roboter. Hä?
Ja, das fand ich auch sehr seltsam. Also ich muss auch sagen, dieses Robotikerhof fand ich auch ein sehr cooles Level, aber passt nicht zur Wintertundra. Also man erwartet ja irgendwie Eis oder so. Und das hat da überhaupt nicht reingepasst. Aber an sich auch
ein cooles Level. Zu Spyro irgendwie. Also es war irgendwie cool, ne?
Die Mission mit dem Bauer fand ich irgendwie nervig. Diesen Roboterbauer, da musstest du doch diese Insekten da dreimal treffen, die sind immer weggeflogen. Ja,
ich meine, es sind doch Roboter-Insekten, es ist Roboter-Gemüse, es sind Roboter. Wollen wir ihnen sagen, dass das unnötig ist, was sie da tun? Aber nee, wir wollen sie nicht ihrer Illusion berauben. Aber ich denke mir jedes Mal, nichts in diesem Level lebt, das sind doch nur Roboter. Aber gut, ich will ja nicht Roboter diskriminieren. Aber Wintertundra ist für mich immer so ein bisschen, ne, oh, bringst du einfach schnell hinter dich. Sommerwald hat ein sehr Sommerwald stürzt mich auch permanent, was du sagtest, ne, dass man da nicht klettern kann. Du lernst schwimmen, aber du kannst nicht klettern. Du musst halt sowieso wieder zurück. Das ist alles so sehr mythisch, ne? Herbstfeld ist großartig, in Herbstfeld kriegst du richtig viel geboten. Und wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber du kriegst ja bei jedem Level einen Intro-Gag und einen Outro-Gag.
Ja,
und
das fand stimmt. Ich
immer ganz toll, ganz lustig toll. Das war gewissermaßen ein Vorgeschmack auf Ratchet & Clank, wo du ja Werbungen hast, die Level einfügen und einführen. Und das fand ich, deswegen, ich finde Teil 2 so unglaublich witzig.
Ja, das ist wirklich extrem cool. Also das hatte man ja im ersten Teil gar nicht. Auch dass man sich so viel Gedanken gemacht hat, das fand ich cool. Dass da wirklich ein Problem ist, was man löst. Ne? Also, und dann am Ende gab es halt, wie du gesagt hast, so eine Cutscene nochmal am Ende. Das war schon cool durchdacht. Ich weiß gar nicht, gab es das im dritten Teil auch?
Nee, da haben sie es wieder rausgenommen.
Ah, okay.
Und interessant ist auch, in Teil 2 musst du jedes Level nochmal spielen. Dein Fortschritt wird gewissermaßen gar nicht gespeichert. Also dein Story-Fortschritt wird nicht gespeichert. Das heißt, das Problem ist beim nächsten Mal wieder da. Da musst du es halt, und du kannst immer nur die Juwelen einsammeln. In Teil 3 ist jedes Problem in dem Level gelöst. Das heißt beispielsweise, wenn du in Teil 3 diese Statue der Königin zerstören musstest, dann ist die jedes Mal danach auch zerstört, während du in Teil 2 auch jedes Mal diese blöden Satyren aus dem Stein rausholen musst.
Hm. Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Das haben sie wahrscheinlich, ich würde rauslesen, dass sie das als Kritik wahrgenommen haben und dass sie es dann so gelassen haben.
Kann gut sein, ja. Also, oder das war halt zu viel, weil die hatten ja schon diese ganzen Subgameplays mit den integrierten Dungeons. Ich glaube, so ist das viel schwieriger, da eine einheitliche Geschichte pro Level zu erzählen, weil im Level gab es ja nochmal Level und ja, das so zu einer Geschichte zu machen, ist schwierig. Ach, übrigens, was ich noch erwähnen wollte, ist Colossus. Das Level fand ich auch ganz cool mit diesen Mönchen, aber der Soundtrack, der ist ja ein bisschen abgespaced. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Vor allem, hey, du musst am Ende noch Eishockey musst du ja auch noch spielen, da musst du Dämonen jagen. Also dieses Level ist ja komplett durcheinander.
Ja, aber irgendwie, ich mag das irgendwie, ich weiß nicht.
Nee, also Colossus merke ich mir auch tatsächlich. Vor allem auch wegen dieser Filmchen dazu, ne? Das ist ja
diese großartig. Es ist einfach charmant.
Da könnte man ein Quiz draus machen, dass wir einfach nur so 10 Sekunden vom Soundtrack laufen lassen und wir müssen wissen, welches Level das ist, weißt
ja.
du?
Ja.
Boah, ich glaube, könnte ich bei Teil 1 überhaupt nicht.
Extrem schwierig. Teil 1 war sehr, sehr schwierig.
Da gab's Jäger ja noch, hatten wir erwähnt. Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte sagen, da gab es ja noch den Abschlusskampf, also den Ripto-Bosskampf. Wie fandest du den denn?
Ich meine, es ist ja mehrphasig, ne? Das ist ja tatsächlich mal ein Unikum in Spyro-Welten. Was ich ganz cool finde, du hattest ja Fähigkeiten einsammeln können, um gegen ihn zu kämpfen. Das haben sie dann in Teil 3 war das fast bei jedem Kampf dann so. Mhm. Ich fand den inszenierungstechnisch stark. Vor allem, du hast ihn ja gehasst, ne? Du hast ihn in den Sequenzen gesehen, er war ein richtig gemeiner Typ. Und dann hat es einfach gut getan, ne? Das war inszenierungstechnisch auch so stark. Dann schmilzt plötzlich die Arena und ihr müsst über diesen Lavasee halt schwimmen und er fällt halt rein und verbrutzelt. Also ganz toll, ganz toll. Ich bin voll auf meine Kosten gekommen.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Also ein würdiger Abschlusskampf. Und das war auch ein richtiger Kampf und kein Weglaufen, wie im ersten Teil.
Stimmt.
Also richtiger Combat.
Genau, weil in Teil 1 hatten wir schon gesagt, da sind die Gegner eigentlich eher Standardgegner und das ist mehr aushalten. Du hattest bei Teil 2 plötzlich viel mehr Inszenierung. Ich denke bis heute an diesen Moment, wenn du Gulp besiegst, dann sitzt ja hinten im Hintergrund Riptor auf seinem Thron und der Thron fällt einfach nach hinten. Warum auch immer. Also keine Erschütterung ist es zu dem Punkt gekommen, aber Thron hat sich einfach entschieden, ich falle jetzt nach hinten.
Ich falle jetzt. Genial, ey. Das ist halt dieser Humor.
Super einfach. Lustig.
Ja, Insomniac Games weiß schon, wie man es macht. Auch damals schon.
Es ist ich kenne auch kaum einen anderen Entwickler, der so witzig ist, ne? Weil Crash Bandicoot war immer bei Naughty Dog, die waren immer so, weiß ich nicht, so keck, ne? So frech, so.
Ja, so stumpf brutal, so ein bisschen.
So stumpf, morbide, vor allem diese Sterbeanimationen waren immer so unglaublich lustig, aber gleichzeitig so fies. Und Insomniac war immer schon witzig, ne?
Auf jeden Fall.
Wie ist das nochmal? Ich kenne fast 10 auswendig. Es gibt ja einmal diese Sequenz, wo man sieht, wie Ripto eigentlich in diese Welt gekommen ist. Und ich habe bis heute noch, weil die irgendeine Nummer eingeben müssen. Und dann sagt Jäger, probier's mal mit 007X775. Das ist mein Geburtstag.
Das war so cool. Gut. Ach, der Jäger.
Wir können dich nicht beauftragen. Du kannst ja noch nicht mal deine eigenen Turnschuhe wiederfinden. Das ist so toll.
Ja, dass sie das in die Level mit eingebaut haben, auch dieser Gag mit seinen Turnschuhen. Das hat er doch irgendwo noch mal in seine Turnschuhe gesucht. In irgendeinem Level war das, glaube ich.
Jäger, so cool. Jäger und seine Turnschuhe. Das ist auch so gut, diese Running Gags, ne? Und,
ja.
Ich finde es schade, ne? In Teil 2 kriegen wir am Ende wird Geldsack von Jäger verprügelt und dann kriegen wir die Sachen zurück. Ich finde es schön, dass wir uns in Teil 3 die Sachen selber zurückholen können von ihm. Das ist auch so ein sehr überraschender Punkt in Teil 3. Die Fluglevel fand ich in Teil 2 cool. Es gab halt nur 3. Es gab viel zu viele in Teil 1. Wir waren in Teil 2 super angenehm zu spielen. Du hattest auch immer diese geheimen Missionen mit Jäger, die du dann im Level finden musstest, ne? Nicht wie Finde Walter, wie es diese Bilderbücher gibt, sondern du musstest in jedem Fluglevel Finde Jäger spielen.
Boah, ich habe da, glaube ich, bewusst gestreikt. Ich habe diese Fluglevel gar nicht gespielt, weil ich, glaube ich, so traumatisiert war von den ersten Teilen. Dann dachte ich nur, oh nee, Fluglevel gehe ich wieder raus. Weil ich habe herausgefunden, man braucht nur eine bestimmte Anzahl an Orbs, um den Endboss herauszufordern. Das wollte ich dich auch noch fragen. Wie findest du generell diese Orbs-Mechanik? Also, dass es verschiedene Aufgaben pro Level gibt, weil das gab es ja im ersten Teil gar nicht.
Ja, okay, jetzt sprichst du von diesen Power-Up-Toren, ne?
Also von diesen grünen Kugeln, die man sich verdient, wenn man eine
Aufgabe. Die nennst du Orbs, okay. Die nennst du Orbs.
Also auf Englisch heißen die Orbs. Ich glaube, auf Deutsch heißen die anders.
Okay, ich fand diese Mini-Aufgaben fand ich halt cool. Wie gesagt, das mit dem Fische füttern fand ich unnötig, das fand ich langweilig. Dann hattest du jetzt diese eine Mission mal erwähnt, wo man bei den Skellos Einöde dieses Dorf beschützen musste. Das war ganz, ganz cool. Durchwachsen, ne? Gibt's hin und wieder coole Sachen, blöde Sachen. Haben mich ehrlich gesagt, ich fand stellenweise in Teil 3 fand ich manche Missionen mit Spyro selber cooler als die dann mit Sheila, dem Känguru. Es gibt da coole Level, aber manchmal dachte ich so, ja, okay, wir haben jetzt ein weiteres Känguru-Level, aber so richtig cool ist es jetzt auch nicht wirklich. Auch, es ist natürlich viel verlangt, dieses Niveau permanent zu halten, ne?
Ja, also das, genau, Sheila war ja in Teil 3 dann geht das ja. Also, weiß nicht, also ich finde diese Orbs, diese grünen Kugeln, die Mission, also generell, dass die existieren und da so, dass man verschiedene Aufgaben machen kann, finde ich eigentlich ganz gut, weil dann hält man sich viel länger im Level auf und dann macht das auch Sinn für ein Level, also eine richtige Story, also mit Cutscene und so weiter, Intro, Outro zu auszudenken, weil dann man so das Gefühl bekommt, man hat wirklich diese Welt komplett abgeschlossen.
Ja, und das könnte der Punkt sein, warum ich mir die aus dem ersten nicht so gut merken kann, weil du keine Geschichte drin hattest, das stimmt. Mhm. Ne? Weil ich weiß ja heute immer noch, dass man einen Kristallgletscher ja auch so ein kleines Wölfchen oder so eine Wildkatze wieder zurückholen muss. Ne?
Genau, mit dem Fisch.
Mit dem Fisch, ich konnte mir diese Aufgaben immer so gut. Das ist faszinierend, dass wir gewissermaßen heute darüber reden, warum sind uns diese Level eigentlich so gut in Erinnerung geblieben? Und das liegt einfach vor allem, ne, an diesem Charme, an diesen Aufgaben. Ja, sehr interessant. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
Ja, nee, ist mir gerade so eingefallen. Also diese Orbs finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz interessant. Also deswegen ärgert mich das halt, weil manchmal muss man halt wieder Backtracking betreiben. Und es wäre einfach so cool, wenn Spyro von Anfang an klettern könnte und diesen Sprungstampfer kann. Weil dann könnte man das Level wirklich immer zu 100% abschließen, weil man hätte so oder so viel geboten, ohne dass man wieder zurückfliegen muss. Aber gut, ist jetzt so, wie es ist.
Ja, es ist eine interessante Frage. Und ich würde sagen, das Spyro-Gameplay ist heutzutage auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich finde es auch ein bisschen altmodisch, weil dieses immer Einsammeln. Ich war immer total psychologisch erleichtert, wenn ich ein Level abgeschlossen habe. Und wenn ich wusste, wie du das gerade beschrieben hast, ne, ich muss noch mal wiederkommen, weil ich hier nicht weiter darf. Und dieses unfertig zurücklassen, das Level, das hat mich psychologisch auch immer fertig gemacht. Weshalb zum Beispiel, wenn ich in der zweiten Welt plötzlich klettern konnte, habe ich nicht weitergemacht, sondern bin sofort wieder in die erste Hub-Welt zurückgegangen und habe das dann abgeschlossen, damit ich auch nie wieder zurück muss.
War genauso bei mir.
Nee, und dieses Juwelen einsammeln, das macht schon Spaß. Ich finde es aber auch gut, dass es nicht mehr heutzutage normal gängig ist, weil es ist schon, du möchtest dir gerade irgendwas angucken, aber nee, du musst halt langsamer spielen, weil du jetzt nichts übersehen möchtest. Denn das Schlimmste ist, wenn du zu schnell durchs Level durch bist und dann Sachen übersehen hast. Und dann, wenn du noch mal 3 Juwelen finden musst. Das ist super nervig, sowas.
Ja, das Gute ist ja, dass in der Reignited Trilogy, dass man dort ja auf L3 klicken kann und das Bugs dann die zeigt, wo die Gems sind. Das ist natürlich eine super Neuerung, ne?
Ja, habe ich nie benutzt, habe ich auch nicht im Original gemacht. Aber ja, könnte man machen. Und ich finde es ja bei Spyro 2, ne, wenn du auch hier, ne, ja, Drachenufer, aber wenn du nicht genügend Sachen eingesammelt hast, durftest du es gar nicht betreten. Das war natürlich auch fies.
Ja.
Ich fand das Drachenufer, das haben sie auch so nie wieder gemacht, ne, dass du mal so, es war halt wirklich nicht der Rede wert. Ich glaube, das Geilste war noch die Achterbahn so ein bisschen und der Rest war okay. Aber dass du, wenn du alle 100% hattest, dass du dann permanenten Feueratem hattest, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was das sollte.
Du meinst, was meinst du genau?
Das ist so permanent, du hast ja so einen super Feueratem, den kannst du manchmal einsammeln, wenn du durch ein Power-Up-Tor gelaufen bist. Und wenn du 100% in Spyro 2 hast, kriegst du permanenten super Feueratem. Du kannst halt alles wegkicken. Und das ist so wie so die unendliche Gatling-Gun in Resident Evil 4. Und das macht in dem Moment ja gar keinen Sinn mehr, weil du ja schon alles hast. Also was sollst du jetzt damit noch machen? Ich meine, das ist so für ein Kind bestimmt cool, weil man jetzt einfach mal durchlaufen kann. Aber heutzutage dachte ich mir so, ja, okay, dafür hat es sich jetzt auch nicht gelohnt.
Ja, das stimmt.
Nee, Womit wir zu, hast du noch irgendwelche Punkte zu Teil 2?
Ja, und zwar wollte ich nochmal sagen, diese Lore-Fahrten, die waren jetzt auch nicht so meins. Also das, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, zum Beispiel bei Drachenufer, einer der letzten Level in der Wintertrompe.
Ja, hat gerade darüber gesprochen, die Achterbahn, ja.
Ach, das meinst du mit Achterbahn, okay.
Ja, genau. Also das, mit den Ballons einsammeln und dass du eine Kanone vor dir hast, ja.
Ja, also das, also ist cool, aber passt nicht, finde ich, in so ein Spyro-Game, aber ansonsten eigentlich ein cooles Game.
Da hat mich die Robotik-Farm, glaube ich, noch mehr gestört.
Ja, das ist,
ist also, wie funktioniert deren Fantasy? Also dürfen die alles machen oder haben die irgendwelche Grenzen? Nein, die dürfen alles machen. Die dürfen wirklich alles machen.
Ja.
Sei es denen gegönnt. Nee. Sei es ihnen wirklich gegönnt. Und damit kommen wir zu Teil 3. Und ich finde, sie haben echt schöne, viele Erkenntnisse gesammelt. Ich bin mal gespannt, was wir noch so zu Teil 3 sagen. Es ist mein liebster Teil tatsächlich, weil er irgendwie in allem noch mal eine Schippe draufsetzt. Du hast recht, man kann darüber streiten, ob diese ganzen Mini-Level mit den unterschiedlichen Charakteren notwendig sind. Weil jetzt kann er auch nichts mehr lernen. Ergo musste man eine andere Schranke einsetzen. Und die Schranke heißt, er kann jetzt noch zusätzliche Mitstreiter befreien, die dann regelmäßig Geldsack verprügeln, ich bezahle ihn eigentlich immer nur dafür, damit er verprügelt wird.
Ja,
so ist die Leute freilässt. Das ist doch auch eigentlich ganz gut. Hast du, damit wir das fortsetzen, hast du eine Lieblings-Hub-Welt in Spyro 3?
Ja, auf jeden Fall. Aber kurz bevor wir da hingehen, da ist ja die Thematik jetzt, dass wir die Dracheneier sammeln. Die haben ja schon in Teil 1 eine Rolle gespielt, aber das ist ja jetzt so das Ding hier. Also wir wollen ja diese ganzen Dracheneier sammeln. Das ist eigentlich eine interessante Sache, finde ich. Also im ersten Teil musste man ja diese Kristalldrachen befreien und da gab es auch schon Dracheneier manchmal. Also ich glaube 9 Stück gab es.
Nicht viele vor allem, aber die gab es auch noch zusätzlich zum Einsammeln, genau.
Genau, aber hier haben die das richtig nochmal zum Thema gemacht. Finde ich eigentlich ganz cool. Und Hubwelt, was haben wir denn da? Bad Sonnenaufgang ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist aber auch die Einsteigerwelt. Boah, irgendwie, also die sind, finde ich, alle gar nicht so schlecht. Gartenstadt finde ich auch sehr, sehr schön. Boah, also ich finde alle gut, aber wenn ich eins aussuchen müsste, wäre es, glaube ich, Bad Sonnenaufgang. Einfach wegen diesen ganzen Wasserfällen, also diese Mini-Wasserfälle, die da kommen, finde ich schon sehr, 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 sehr schön. Und auch, dass er direkt das erste Skateboard-Level ist. Das ist ja ein Fluglevel, diese Villa Sonne. Das finde ich sehr, sehr cool.
Ja, das ist so eine, ich könnte Bad Sonnenaufgang auch nie böse sein, weil dann könnte Bad Sonnenaufgang sagen, hey, ich habe ein Skateboard-Level, mein Freund. Ja, stimmt schon. Ich finde Bad Sonnenaufgang, ich finde, hier kann man die Level noch viel besser auseinanderhalten, diese Hub-Level, weil die alle nochmal eigenes Setting, eigene Ideen haben. Bad Sonnenaufgang finde ich richtig schön, du hast halt diesen schattigen Wald und dann hast du halt diesen See und das ist nicht überladen oder so. Das hat super interessante Level. Natürlich, also rein subjektiv findet man manche Level nicht so gut wie andere, aber ne, Villa Sommer, dann ist es in Rom, dann hast du dieses Skateboard-Level. Ich finde das andere Skateboard-Level, auf das wir gleich zu sprechen kommen, noch viel, viel besser. Du hast den Muschelstrand, muss ich sagen, das hat so ein richtig schönes Urlaubsfeeling, zumal du da mit Sheila eine gigantische Sandburg sprengen darfst.
Ja.
Ich finde, jedes Level fühlt sich wie eine Party für mich an, mit ganz vielen verschiedenen Attraktionen.
Also Muschelstrand finde ich irgendwie nicht so gut, ich kann dir aber nicht genau erklären, warum. Also irgendwie das Sommerfeeling finde ich auch toll. Aber ich glaube, das waren diese Unterwasserpassagen, weil das war sehr merkwürdig miteinander verbunden. Da gab es ja auch diese eine Quest, wo du, ich glaube, irgendjemanden darf nicht in den Kochtopf oder irgendwie sowas war da, glaube ich, mit dem Koch.
Da bist du jetzt wieder bei Teil 2.
Okay, dann habe ich das verwechselt.
Das ist Sonnenstrand, aber man hat bei dir schon rausgehört, du hast es nicht so mit Wasserleveln, was ja auch vollkommen in Ordnung
ist.
Vollkommen in Ordnung ist. Also Sumpf ist ja auch hat ja auch mit Wasser zu tun. Also du hast es mit Wasser, ne?
Ja, also Wasser ist so, also nicht in Spyro Games. Da bin ich nicht so der Fan. Aber es gab ein Level, das hat es auf die Spitze getrieben mit den Wasserleveln. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das heißt. Das war mit solchen Robben und dann ist der Wasserpegel auch immer gestiegen. Und da gab es auch eine Quest mit Jäger. Ich glaube, das war im zweiten Teil.
Das war auch der zweite Teil. Das war dieses Aquarium, über das wir gesprochen hatten. Das bleibt einem auf jeden Fall, das bleibt auf jeden Fall einem im Gedächtnis. Um nur eine Frage noch zu beantworten, was meine liebste Hubwelt ist, mich tatsächlich Gartenstadt. Ja. Das liegt aber auch tatsächlich nicht mal daran. Also würde ich die liebste Hubwelt nennen, jetzt ohne die Level zu berücksichtigen, die drin sind, würde ich tatsächlich Abendsee sagen, weil das tatsächlich mal eine coole Idee ist, dass dieses Level fast nur unter Wasser stattfindet. Also alle Portale sind unter Wasser. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde die Level wiederum in Abendsee nicht so stark wie die Level in Gartenstadt. Deswegen, es ist irgendwo zwischen Gartenstadt und Abendsee. Aber ein Spiel macht schon verdammt viel richtig, wenn du dich nicht mal entscheiden kannst, was du gut findest.
Ne? Ja, bei Abendsee gab es sogar auch ein Wasserlevel, was ich sehr gut fand, weil es nur so ein halbes Wasserlevel war, und zwar die verlorene Flotte. Das fand ich richtig cool. Da gab es ja auch so einen Weg, den man da, das war ja so ein Schiff, was da so gekentert ist. Und das war irgendwie, das hat ein ganz cooles Feeling gehabt, fand ich.
Aber das war so super random, dieses Level, weil, ne, das fühlt sich an wie so ein Kindergeburtstag. Komm, wir verkleiden uns heute alle mal wie Piraten. Das wirkt wie so ein Kindergarten, wie so ein Karnevalsmotto. Und alle Rhinozerosse, die da rumlaufen, haben auch Bettlaken also das Level nimmt sich ja überhaupt nicht ernst, ne?
Ja, also das ist halt auch so, da ist auch dieses Skateboard-Level auch drin, mit dem Rennlevel. Das fand ich auch ganz cool.
Deswegen mag ich das noch weniger, weil das ist ja die Vorbereitung, dieses Skateboard-Level ist die Vorbereitung auf das Snowboard-Level in diesem ganz letzten Dungeon. Und dieses Snowboard ist ja dreimal so groß wie du. Deswegen, dieses Rennen ist unglaublich scheiße schwer und dieses Skateboard-Level ist auch scheiße schwer. Also,
ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, das finde ich jetzt auch nicht mein Favorite, aber auf jeden Fall fand ich das besser als diese Unterwasserlevel auf jeden Fall.
Das hat man schon gemerkt, du bist so vom Typ her, also bist vom Sternzeichen eher Herr Katze, du magst kein Wasser, ne? bist eher so der einsame Wolf, also die einsame Wolfskatze. Hast du ein Lieblingslevel in Teil 3?
Boah, mit Sicherheit, aber das Problem ist halt, ich habe da das nicht so oft durchgespielt, aber ich habe mit Sicherheit da gute Level. Ich schaue nochmal parallel in meine Liste, während du vielleicht noch ein paar Informationen mitteilen kannst.
Ja, gerne. Ich drücke auf meinen eigenen Informationsbutton und dann ich fand es halt immer cool, dass du bei diesen verschiedenen Charakteren, die du befreien konntest, dass die immer ein Heimatlevel hatten. Sheilas Farm, also Sheilas Alp war richtig cool. Inspektor Gadget, aber so heißt er halt nicht. Wie heißt er?
Agent 9. Bird.
Inspektor Bird und Agent 9.
Genau.
Du hast einen philosophierenden, rhetorisch bewanderten Yeti, was ich auch sehr, sehr cool fand. Also die haben aus allen Kanonen mit Ideen geschossen. Es war einfach fantastisch. Und wir hatten ja jetzt diesmal, wir hatten so selten mit unserer Hauptendgegnerin zu tun. Wir hatten oft mit Bianca zu tun. Mhm. Und ich finde, die gibt dem Ganzen da wirklich so ganz ihren eigenen Punkt. Aber ich kann es ihr und Jäger nicht verzeihen. Mein junges Ich, weit weg von der Pubertät, konnte nicht verzeihen, dass die beiden ein Liebespaar werden. Und ich habe Spyro unglaublich gefühlt, als er damals richtig eingeschnappt war, dass die beiden zusammengekommen waren. Weil, ganz ehrlich, Jäger, das geht gar nicht.
Nee, das da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Hier Bambusstraße finde ich sehr, sehr cool. Ne? Kann man aber leider nicht zu 100% abschließen, weil man da wieder einen Charakter freischalten muss. Ich glaube, den Yeti muss
Bambus
man freischalten.
Bambus Terrasse, genau. Du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, warum es mir dieses Level so angetan hat. Und da fand ich es total schade, weil ich ja eben erwähnt habe, ne, die Level sind ja immer durchgespielt und du darfst nicht noch mal diese Animationen sehen. Ich fand das so süß, wenn du diese Pandas befreit hast, dass sie sich dann so zusammengerauft haben und irgendwelche Mechanismen bewältigt haben, einen Stein angeschoben Und du hast nur einmal die Chance, diese schöne Animation zu sehen und du hast nur einmal die Chance, diese Statue der Königin abzuschießen. Das ist schon echt hart.
Das ist auf jeden Fall so. Was ich auch noch erwähnen muss, ist die Feuerwerksfabrik. Also nicht, weil ich die so gut finde, sondern weil diese Mission mit den beiden Drachen extrem schwierig ist. Ich weiß noch damals, also wirklich damals, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren schon, da saß ich da, glaube ich, einen halben Tag dran. Ne? Also da musste
das
man
ist im Remake sogar noch schwerer, glaube ich, weil das war im Original irgendwie viel gnädiger und im Remake kannst du die noch viel schlechter treffen und die treffen dich einfach viel zu häufig. Inszenierungstechnisch muss ich sagen, ist es eines der krassesten Level. Bei Nacht, der Soundtrack ist übelst ballernd.
Ja, das Feeling ist richtig nice.
Die Idee, ne? Eine Feuerwerksfabrik in einem Lavagebiet. What? Also, ganz ehrlich, hätte ich wirtschaftlich für eine super schlechte Idee gehalten, aber du kannst tolle Werbespots drehen und dann hast du diese Ninjas, gegen die du kämpfen musst und dann kommst du ja plötzlich, dass du mit Agent 9 plötzlich Ego-Shooter-Passagen in diesem Spiel hast und da muss ich sagen, Insomniac, jetzt fängst du an wirklich also nur noch Pluspunkte zu machen. Die hatten wirklich richtig coole Ideen in Teil 3.
Ja, auch dieser bezaubernde Grat war sehr cool, wo du da die Pflanzen, also so Samen bekommen hast und da sind da so Pilze rausgewachsen und da konntest du in versteckte Bereiche gelangen. Das fand ich auch ganz cool. Da musstest du diese Samen spucken.
Das war tatsächlich besaumender Grad. Also dafür, dass du sehr viel Fantasy hattest, war ich beeindruckt, dass sie mit einem reinen Märchenlevel so einen tollen Vibe kreiert haben. Ne? Mit diesen Zaubern, die dir auf die Treppenstufen verbergen oder Sachen auf dich schmeißen. Wo ich ein bisschen verloren bin, das verstehe ich nicht ganz. Sie hatten dann im Mitternachtsberg ganz am Ende hatten sie Kristallinsel, Wüstenruinen und spukende Gruft. Die waren alle für mich immer sehr ähnlich, also vor allem Kristallinsel und spukende Gruft, die waren mir zu nah. Und Dinominen habe ich noch nie verstanden. Also jetzt haben plötzlich Dinos, die im Wilden Westen vorkommen.
What? Ja, das passt wirklich nicht zu den anderen thematisch. Wobei ich Dinominen auch sehr gut fand. Das ist halt ein cooles Cowboy-Setting, aber es gab da so einen Bereich mit den Gems. Und dann habe ich sehr lange gebraucht, um die restlichen Gems nochmal einzusammeln. Die waren nämlich ganz am Anfang hinter so einer Wand und ich wusste nicht, ja, wie man da hinkommt.
Ich wusste, dass du das meinst. Oh Gott, ja, das ist richtig. Das ist ja, ne, das ist ja so ein Level, du hast ja rundherum nur Schluchten und dann weißt du, du musst einmal um das Haus herumfliegen und dann wahrscheinlich nochmal schweben drücken. Aber das musst du in einem so engen Winkel fliegen. Du darfst nicht zu eng, aber auch nicht zu weit. Das ist extra für uns hinterlassen worden, diese Challenge. Also ja, im Somniac, ich fühle das.
Ja, es war schon.
Diese Intros sind leider alle raus, ne? Aber ich muss sagen, und ich finde auch nicht jedes Level mit den Charakteren gut. Es gibt ein paar Sheila-Level, die ich nicht so stark finde. Bird finde ich nicht unbedingt immer stark. Yeti ist immer sehr, sehr einfach zu spielen. Agent 9 ist super nervig, wenn er anfängt zu reden.
Es gibt da so eine Mission, die habe ich bis heute nicht geschafft. Das war bei Kristallinseln, wo du diese 20 Maulwürfe mit dem Yeti plätten musst. Du weißt aber noch.
Es ist so, es wird immer ein YouTube-Video in meinem Kopf abgespielt. Der Trick ist, du musst einfach am Ende nur noch schlagen und hoffen, dass du keinen mehr von den Leuten erwischst, die einsammeln sollen. Aber auch ja, es ist halt super schwer. Es ist lustig, dass wir beide das als gleich schwer empfinden. Aber Teil 3 hat meiner Meinung nach eines der besten Level. Und ich finde es ironisch, dass es eigentlich gar nichts mit Spyro direkt zu tun hat. Zaubertürme habt ihr in der Skateboard-Arena, die der Teufel gebaut hat, meiner Meinung nach, wo wir gegen Jäger antreten müssen und dieses innere Gameplay, ne, dieses Skateboard-Punktesystem, was du da machen kannst, ich finde es ist schon fast ein Spiel für sich, ne? Aber es macht so unglaublich viel Spaß. Wow.
Das ist wirklich so. Auch diese ganzen Spins, die du da machen konntest, also dafür, dass Insomniac damit so Sportspielen gar nichts zu tun hat, fand ich das echt cool. Also finde ich jetzt echt nicht schlecht.
Tony Hawk, genau. Fick dich, ne? Also wow, das war so krass.
Genau, also ich war ja auch ein Riesenfan von so Grind Session oder Tony Hawk Pro Skater und das fühlt sich schon sehr gut an, ne? Auch wenn du jetzt nur so nach vorne und seitlich drehen kannst. Aber du kannst dich auch diagonal drehen, also es fängt gar nicht so schlecht.
Also so zerquetschte Zitrone, ne? Und dass du bei der ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht,
ne?
Wo du so eine Pipe hochfährst, ne, und dich dann im Kreis drehen musst und dann wolltest du mal, oh, ich krieg 6 Umdrehungen, oh, ich krieg 8 Umdrehungen.
Ja.
Und bei der 9. Umdrehung hat es dich dann erwischt und dann hast du die Punkte nicht bekommen. Und dachtest du, ich mach das jetzt nochmal. Bis du dann mit 30.000 Punkten abschließt, während Jäger gerade bei 1.000 ist.
Ja, ja. Aber hier, was mir noch bei meiner Recherche nochmal aufgefallen ist, es gab ja auch so Sparks-Welten. Die habe ich nie gespielt.
Ja, die sind super. Also, ne, die haben ja wirklich alles ausprobiert. Also, Spyro ist ja fast schon, weiß ich nicht, Mario Party mit Drachen. Also, das fühlt sich. Es ist irgendwie cool. Es sind so Mini-Level. Ich kann es dir empfehlen. Du hast halt Bossgegner am Ende noch, ne? Es ist mal wieder was ganz anderes. Also, Spyro 3 ist abwechslungsreich as fuck. Also, das ist wirklich beeindruckend.
Ja, aber das bietet sich echt an, nochmal. Weil wenn mir das gerade einfällt, noch mal mit Crash Bandicoot Trilogie, dass man da vielleicht auch noch mal was zu sagt, also in einem separaten Video, weil ich habe gerade auch diese ganzen, also die Kritiken, die ich gerade sage, zum dritten Teil passen auch fast zum dritten Teil von Crash, weil die halt auch sehr viele Subgameplays haben, aber das ist ein Thema für ein anderes Video, nur mir ist das gerade noch mal eingefallen.
Okay. Ich weiß, wie das Duell aussehen wird. Du findest Teil 1 von Crash Bandicoot toll, ich Teil 3 und irgendwo treffen wir uns dann in der Mitte im 2.
So genau habe ich mir das jetzt noch nicht zurechtgelegt.
Okay, aber war ja nur Vorstellung, war ja nur eine Vermutung. Bin gespannt, ob müsst ihr in die Folge reinhören, um zu gucken, ob das auch wirklich so ist.
So sieht's aus.
Deswegen, es ist einfach, Teil 3 toll zu finden. Teil 3 ist auch einfach toll, aber Teil 3 hätte es ohne Teil 1 nie gegeben und es waren einfach alles sehr, sehr erfolgreiche Spiele, weshalb wir auch dankenswerterweise diese unfassbare gute Remake-Trilogie von Toys for Bob bekommen haben. Hast du noch irgendwas, was du die Leute, die mir uns zuhören, teilhaben lassen möchtest an Teil 3?
Also ich würde auch sagen, spielt einfach die komplette Trilogie. Und wenn ihr auf jeden Fall sehr abwechslungsreiche Level mögt, dann ist Teil 3 auf jeden Fall was für euch. Aber auch, man kann Teil 3 auch so spielen, wenn man jetzt nicht so viele Sub-Gameplays mag, weil man muss nicht alles komplett durchspielen, um in die nächsten Bereiche zu gelangen. Also das muss man nicht machen. Also man muss nicht jedes Level zu 100% spielen und deswegen kann ich eigentlich alle Teile wärmstens empfehlen.
Das ist diese super Bonusrunde, ne? Also, wenn man die Königin besiegt hat, dann muss man nochmal gegen sie kämpfen. Das ist tatsächlich eine Neuerung, das hat es auch noch nicht in Spyro gegeben. Und da muss ich sagen, dieses Snowboard-Duell gegen die Yetis. Du musst Tricks machen, damit du Speed aufbaust. Das Teil ist viel zu groß, die Strecke ist viel zu klein, die Strecke ist viel zu lang. Ich wusste, dass ich es hasse. Ich habe es als Kind gehasst. Ich habe es letztens nochmal gespielt und dachte mir so, oh, dieses Level. Also, es ist eine schöne, also wirklich krasse Herausforderung, aber man ist sehr dankbar, wenn man das nicht mehr spielen muss.
Ja, das ist wirklich so.
Oh Gott. Teil 3 ist so wahnsinnig geil. Aber das ich krass finde, Höhle der Zauberin, muss ich jetzt sagen, das habe ich, glaube ich, im Kind anders in Erinnerung, denn ich Höhle der Zauberin hatte irgendwie mal einen anderen Soundtrack im Original und jetzt haben sie das irgendwie getauscht, weshalb der jetzt so ein bisschen austauschbar ist. Es gibt so einen Sci-Fi, so einen richtig, richtig zynischen Sci-Fi-Soundtrack bei irgendeinem Bossgegner, ich glaube beim zweiten war es, bei Spikes Arena. Und der geht einem so ins Ohr. Ach, das ist so. Nee, Spyro 3. Okay, Abwechslung bei Spyro 3. Spyro 2 war so ein bisschen der Mittelteil, ne? Der hatte so ein paar schöne Ideen, aber der hatte, ich fand, Spyro 2 hat, also genau, Spyro 2's Stärke sind diese Intro-Filmchen. Ich glaube, das ist das witzigste Spiel von den dreien. Was würdest du sagen, ist Teil 1, wenn du dem Superlativ Teil 1 geben müsstest?
Also meinst du jetzt, boah,
der Abwechslungsreichste.
Entspannt. Ich würde einfach sagen, entspannt.
Teil 1 ist der entspannteste, obwohl wir beide der Meinung sind, dass Haunted Towers fies ist und Treetops auch fies ist.
Ja, also
okay, aber es ist der entspannteste Teil, abgesehen von 2 Leveln. Okay, ja.
Man kann sich schlafen legen, nur wenn du zu tief schläfst, wirst du ab und zu mal wachgerüttelt von den Leveln, aber dann kannst du dich wieder entspannt hinlegen. Und am Ende musst du noch mal ein Wettrennen gegen Nasty Nog.
okay, das kann man so in die Broschüre abdrucken, ne? Treetops und Haunted Towers sind eigentlich nur Weckrufe, damit ihr wieder wach werdet. Sonst werdet ihr so entspannt, dass ihr einschlaft. Das will man bei einem Spiel natürlich auch nicht.
Genau.
Genauso wie wir nicht wollen.
Ich wollte nur sagen, da sorgt auch die Struktur der Level, dass man auch, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, nochmal durch ein Fluglevel nochmal kurz wach gemacht wird.
Das ist der Kaffee.
Ja, ja.
Das ist der Kaffee to fly, weißt du? Okay, das schreibe ich mir jetzt auf. Das war ja toll. Nee, genauso wie wir nicht wollen, dass ihr einschlaft, aber ihr wart natürlich mega entspannt wahrscheinlich, genauso wie wir beide während dieser wunderbaren Podcast-Runde abgenerdet zu 150.000% über Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Habe ich nur noch eine Frage an dich, bevor wir schließen. Hast du die Spyro-Spiele danach noch gespielt?
Einige ja, aber nicht alle. Ne? Also ich musste das für meine Review, musste ich das ja mal machen, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. Aber ich habe auch in der Kindheit den Hero's Tale gespielt. Und ich weiß nicht mehr, wie der hieß, also der vierte Teil, der jetzt nach dem dritten Teil kam, der super verbuggt war. Ich weiß jetzt aber nicht mehr.
Enter the Dragonfly.
Ja, genau, Enter the Dragonfly. Und eigentlich war das eine super Sache, aber das war halt extrem verbuggt, ne? Also das Spiel war halt überhaupt nicht fertig programmiert. Und finde ich schade. Auch diese Spyro-Trilogie, also die 2008er-Trilogie, die fand ich auch, also die hat halt nichts mit dem richtigen Spyro zu tun. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es war halt nicht Spyro, es war halt was komplett anderes. Und von den Skylanders würde ich gar nicht erst anfangen. Das ist ja auch ein ganz anderes Spiel.
Ui, ne? Das ist, Spyro ist dann irgendwann im Dschungelcamp gelandet, ne?
Richtig.
Ja, deswegen, ich finde dieses Remake ganz, ganz toll. Und zu hören, dass wahrscheinlich irgendwann mal wir mit Spyro 4 rechnen können, also dann automatisch gesagt wird, alles dazwischen hat auch gar nicht existiert, ignoriert den Scheiß, freut euch auf Spyro 4. Wenn das stimmen sollte, würde ich mich riesig drauf freuen. Aber bis dahin haben wir diese fantastische Trilogie, die nicht einen Tag gealtert ist, sondern nur noch schöner geworden ist, mal abgesehen von Treetops. Also dieses Level verdient keinen Blumentopf, aber eher einen Sumpftopf. Aber genug der flachen Witze. Dre, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Was kann man denn demnächst bei dir auf dem Kanal bewundern an Videocontent?
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, hier zu sein. Und ich hoffe, dass wir vielleicht noch weitere spannende Podcasts aufnehmen können.
Ja, gerne.
Bei mir auf meinem Kanal, da gibt es immer, ja, ich sag mal, Reviews zu Konsolen, zu Aufstieg- und Fall-Videos von Spyro oder Crash und generell auch zu Dark Souls. Gibt es eigentlich eine breite Palette und jeden Sonntag kommt da um 12 Uhr immer ein Video. könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Oder falls ihr auch an Spyro Let's Plays jetzt interessiert seid, wird im Frühling, meine ich, auf meinem Zweitkanal auch ein Let's Play dazu kommen in der 4K-Auflösung. Und das ist wirklich die Original PlayStation 1 Version, ne?
Oh.
Genau.
Schön. Mit Jägers Originalzitaten und mit den Originaldesigns.
Richtig. Und alles sehr schön komprimiert und keine Ladezeiten. Und auch wenn ich jetzt irgendwie ganz lange an irgendwas suche, wird das auch vorgespult, sodass man bloß nicht lange leiden muss.
Okay, das ist also mal, also es ist 4K-Entspannung, weil man noch nicht mal selber spielen muss, weil man nur dir beim Entspannen zuguckt. Also das ist Entspannungsception, faszinierend. Ich bin gespannt, wenn du damit durch bist, ob du mir dann zustimmst, dass Teil 3 der beste von den dreien ist. Also wir können uns ja die Hand geben und sagen, alle drei Teile sind faszinierend, ganz, ganz tolle Spiele, wie das hoffentlich auch ein ganz, ganz toller, faszinierender Podcast gewesen ist. In diesem Sinne, danke, Dre, dass du dabei warst. Leute, wenn ihr das gehört habt, ihr wisst, es gibt mich auf YouTube, es gibt mich auf RSS, Spotify, Apple und Co. Und ich habe tollen Bonus-Content für euch noch hinter der Paywall bei Steady. Ab Minimum 5 Euro geht es los und dann könnt ihr euch fette, fette Analysen angucken und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, entlive das Leben. Dankeschön. Ciao. Du kannst auch noch Ciao sagen.
Alles klar. Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.